Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro, wir machen Giro. Andare con me.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten mit mir, Tanja Ehrert, die wichtige Person erstmal zuerst nennen, und mir gegenüber sitzt Rick Zabel. Zwar nicht in Live und Farbe, aber in Digital und Farbe. Hallo Rick Zabel.
Vielen, vielen Dank für diese schöne Ankündigung und dieses schöne Intro. Ich denke, vielen ZuhörerInnen sind wir auch bekannt als Richterin Barbara Salisch und Dr. Cox. Und ich freue mich wieder, Ihnen und Sie und alle hier, die hier zuhören, wieder mal begrüßen zu dürfen zu einer absolut unmenschlichen Zeit. Es ist Mittwoch, 16.30 Uhr.
Ich wollte gerade sagen,
normale Radprofis haben da auch mal Mittagsschlaf, Tanja. Also ich weiß wirklich nicht, was in dir vorgeht, mir so eine Zeit vorzuschlagen.
Ich wollte gerade sagen, jeder und jede, der oder dem Rick Zabel jetzt gerade albern vorkommt, es ist vollkommen korrekt. Es ist wie bei kleinen Kindern, wenn sie nicht schlafen, dann drehen sie durch. Und Rick Zabel hat jetzt sein, ich muss dazu auch sagen, Rick Zabel hat mir gestern geschrieben, wann wir diese Woche aufnehmen. Habe ich gesagt, idealerweise morgen um 16.30 Uhr, dann achte ich drauf, dass ich pünktlich von der Arbeit gehe. Und dann schreibt er so, ja nee, können wir auch abends machen. Und der einzige Grund, warum er das machen wollte, damit er schlafen kann. Aber
ich habe kinderfrei, Tanja, ich habe kinderfrei. Ja, du raubst mich meiner kinderfreien Zeit.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Hauptgrund, warum ich früh aufnehmen wollte, war auch, dass ich früh ins Bett will heute Abend, weil ich merke, dass mir der 24-Stunden-Dienst noch ein bisschen nachhängt und dass heute Morgen, als der Wecker um 6.30 Uhr geklingelt hat, es irgendwie doch schwer war, aus dem Bett zu kommen. Und deshalb wollte ich ungern heute Abend wieder so bis um 22 Uhr aufnehmen und dann um 23 Uhr erst Bett fertig machen. Und das war mir dann doch zu wild. Das heißt, ja, den Rockstar-Lifestyle kann ich nicht mehr mitgehen.
Ist ja nicht schlimm, nur ich leide darunter, aber alles gut, wir sind wieder am Start, eine neue Parallelweltenfolge. Und du hast es gesagt, ich glaube, das ist das Thema, um das kommen wir hier nicht herum, das ist das Thema, wo alle in der letzten Woche drüber gesprochen haben und das ist wirklich omnipräsent. Wie war dein 24-Stunden-Dienst am Montag?
Also ich dachte gerade, ich habe doch noch gar kein Thema angesprochen. Ja, also erstmal, ich fand es sehr lieb, dass du mir geschrieben hast, du drückst mir die Daumen und du hoffst, dass alles gut geht. Und es ging auch ganz gut. Also es fing zwar erst schlecht an. Ich war relativ lang noch im OP abends, aber und auch irgendwie ein bisschen, also es klingt immer komisch, wenn man sagt komische Patienten, aber mit komischen Patienten meine ich immer, dass die dann irgendwie entweder schlecht zu beatmen waren oder schlecht zu narkotisieren und dass es irgendwie so ein bisschen Tohu Wabohu gab. Und dann dachte ich mir so, Gott, wenn der Dienst schon so anfängt, dann kann das ja nur heiter werden. Aber tatsächlich wurde die Nacht dann ruhig. Ich habe trotzdem nicht wirklich ein Auge zugemacht, weil ich einfach viel zu aufgeregt war und weil ich die ganze Zeit dachte, okay, jetzt hat wieder 20 Minuten das Telefon nicht geklingelt, jetzt muss aber was kommen. Dann habe ich irgendwann die Paranoia bekommen, dass ich vielleicht den Klingelton ausgemacht habe aus Versehen und mich die ganze Zeit alle versuchen anzurufen und ich es nur nicht gehört habe. Und ja, also irgendwie schläft man dann doch nicht.
Aber du hast dich dann ausgeschlafen, wie ich auf Instagram gesehen habe. Bist ja ausgeschlafen, ist wahrscheinlich übertrieben, aber du
versucht.
Hast etwas Schlaf nachgeholt. Aber siehst du, wahrscheinlich, schätze ich mal, war es gar nicht so schlimm, wie du davor gedacht hast.
Ja, man muss ja immer sagen, dass ich glaube, das, was einem grundsätzlich halt Angst macht, ist, es kann halt irgendwie immer alles passieren. Es kann halt auch ruhig sein, also es kann halt auch sein, okay, der normale OP-Plan ist durch, es gibt keine Nachmeldung, es gibt keine Notfall-OPs, es ist eigentlich nur noch, sag ich mal, irgendwie Dienst nach Vorschrift auf Intensivstation, man macht nochmal abends seine Schmerzrunde und alles ist gut. Es kann aber auch, so wie jetzt meine Kollegin heute, so wie es jetzt aussieht, zum aktuellen Zeitpunkt hat die richtig Pech, die hat jetzt noch zwei Nachmeldungen von zwei richtig großen OPs, die wird heute wahrscheinlich bis um 12 auf jeden Fall im OP stehen, dann war sie noch nicht auf Schmerzrunde, dann hat sie ja noch nichts auf Intensiv gemacht. Das ist halt dann immer so das andere Extrem und da man halt nie weiß, was für einen Dienst man erwischt, ist man dann halt vorab immer so ein bisschen ängstlich, weil es kann ja halt wirklich, selbst wenn du irgendwie 2 Stunden mal Ruhe hattest, dann kann ja jederzeit das Telefon losgehen oder halt auch nachts und du musst nachts in OP. Also es, man weiß es halt nie. Und wir haben auch gestern nochmal drüber gesprochen, weil eine meiner Kolleginnen hat, ihr Freund arbeitet in der Uniklinik und ich meine, die haben halt teilweise irgendwie fünf diensthabende Ärzte und ich bin ja alleine, also ich bin ja dann alleine als Anästhesistin. Und das ist, glaube ich, auch das, was einem halt so Angst macht, weil man allein, weiß halt, allein, genau, man ist halt irgendwie allein, allein. Diese eine Instanz. Und ich fühl mich nicht als eine Instanz. Allein, allein. Das ist das Problem. Ja, genau.
Was lernen wir daraus, Tanja? Medizinstudium sparen und die jungen Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören, fest in die Pedale strampeln, wenn ihr Radprofis werdet. Dann müsst ihr euch so diesen Stress gar nicht antun. Dann könnt ihr einfach Mittagsschlaf machen. 16:30 Mittagsschlaf. Einfach schön Netflix an, One Piece, die neue Staffel und so leicht dabei wegnicken. Das ist doch eigentlich ein viel schöneres Programm, als ja, dann noch auf Schmerzrunde zu gehen.
Dabei hast du mir doch gerade gesagt, so ein Leben hätte ich gern um 16 Uhr Feierabend.
Das war ja ironisch gemeint, liebe Tanja. Was? Aber Thema Schmerzrunde. Ich war heute auch auf der Schmerzrunde. Ich bin trainieren gefahren mal wieder. Und ich muss sagen, im September, zum Glück haben wir gerade gutes Wetter. Und zum Glück habe ich auch gerade gute Trainingskollegen mit Juri Heumann und Co., der zum Glück in Köln ist, mit dem ich heute eine Runde gedreht habe. Weil, ja, September, das ist schon motivationstechnisch, trainingsmäßig auch nochmal ein anderer Modus. Jetzt, wo Hamburg und Deutschland-Tour auch wieder vorbei sind. Ich fahre ganz gern Rad, aber wenn ich trainieren und Radfahren mache ich immer noch gerne. Aber jetzt so die Intervalle, die tun irgendwie nochmal anders weh, jetzt so kurz vor Saisonende.
Ja, voll. Da kann ich auch noch mich gut dran erinnern, dass das halt so ein richtiger Dip ist. Also man hat eigentlich irgendwie noch so ein paar Highlights oft im August. Vielleicht auch mal noch ein Highlight Anfang September. Aber dann sind sie schon sehr rar gesät. Und wenn man dann irgendwie noch weiß, es kommt noch was im Oktober oder im November und man muss auf jeden Fall die Form noch halten, dann ist es mental manchmal gar nicht so einfach, das stimmt.
Ja, ich bin, meine Höhepunkte waren ja das Rennen in Hamburg und die Deutschlandtour. Und da war die Form sehr gut, das heißt, die Form kann alles andere als weg sein. Aber man merkt dann doch wieder im Leistungssport, wie sehr der Kopf doch eine Rolle spielt. Wenn man ein Ziel vor Augen hat, wie leichter es einem fällt oder wie viel leichter es einem fällt, sich zu quälen. Und wenn man dieses große Ziel jetzt nicht mehr hat, oh, ist aber auch ein schöne, ist das eine Klingel?
Ja, die ist doch schon ein paar Mal im Podcast, glaube ich, aufgetreten.
Das war Tanjas Klingel. Aber genau, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, die EM-Nominierung steht noch aus. Nächste Woche Montag, am 11. September kommt die. Ich glaube, da bin ich im erweiterten Kreis, da dürfen ja auch nur 6 Deutsche fahren. Das heißt, wenn ich dort fahren dürfte, was ich gerade nicht so weiß, wie meine Chancen da stehen, natürlich hofft man das immer, dann hätte ich natürlich schon noch ein Highlight. Die EM ist ja dieses Jahr an dem eigentlichen WM-Wochenende, also am 23., 24. September. Dann hätte ich schon noch ein Highlight, deswegen halte ich mich natürlich auch noch sehr fit gerade. Ansonsten habe ich, glaube ich, dieses Jahr nur noch 4-5 Ein-Tagesrennen auf dem Programm. Diese Woche Sonntag den Grand Prix for Me. Nächstes Wochenende am 15. und am 17. September Championship von Flandern und den Goikse Peil. Und dann nochmal 1. und 3. Oktober Farmen Classic und Blanche Chimay Blanche. Also, wem diese Rennen nichts sagen, macht nichts. Das sind jetzt nicht gerade die Rennen, die man... Genau, es spricht für euch, wenn ihr diese Rennen nicht kennt. Nein, also Spaß beiseite, das sind nicht die größten Rennen. Aber genau, viele davon enden auch in einem Sprint. Also das heißt für mich eigentlich schon ganz gut. Als Anfahrer kann ich da schon nochmal mich in die Bresche werfen und eine gute Leistung zeigen. Aber wie ich gerade gesagt habe, ich bin jetzt dieses Wochenende nach Unna gefahren, in meine alte Heimat. Und am Samstag hingefahren 4 Stunden, am Sonntag zurückgefahren 4 Stunden, fast exakt den gleichen Weg. Ich muss mal, also für alle, die da wohnen, das ist schon auch eine unglaublich schöne Strecke, wenn man irgendwie aus Köln erstmal durchs Bergische Land fährt, Richtung Hückeswagen und dann von Hückeswagen nach Rade vom Wald, Ennepetal, dann ist man schon so Hagen, Gevelsberg, Witten, durchs Ruhrtal, Schwerte, Unna. Also wer das noch nie gefahren ist, kann ich auf jeden Fall empfehlen, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber mir ist dann so aufgefallen, als ich dann am Samstag teilweise oder auch am Sonntag so ein paar Streckenabschnitte der Etappe näher im Essen, die exakt eine Woche vorher dort lang ging, dachte ich mir so, yo, das Feeling könnte eigentlich nicht anders sein. So letzte Woche war ich hier bis in die Haarspitzen motiviert und das war erst eine Woche her. Es hat sich aber gefühlt, wie als wenn das ein halbes Jahr vorbei schon wieder vorbeigezogen wäre. Es war definitiv crazy und der Samstag war noch entspannt im Training und der Sonntag, der war mit Intervallen gespickt und das war genau der Tag, wo ich mir dann dachte, ja, oder ich fahre einfach ganz normal jetzt nach Köln und fahre halt einfach keine Intervalle. Also ich sehe jetzt auch irgendwie nicht den Grund, noch 20 Minuten hier einen Intervall zu fahren für ein Tagesrennen, wo ein paar Sprints sind. Ja, das war mein Wochenende.
Ja, aber es ist auch
Stadtfest Unna.
Aber es ist auch total witzig, weil als du das gerade gesagt hast mit dem Septembergefühl, habe ich mich schon sehr gut an dieses Gefühl erinnern können von letztem Jahr. Erst recht von letztem Jahr, weil ich ja dann auch wusste, irgendwie so die... obwohl da hatte ich irgendwie kein Motivationsproblem, weil ich so dachte, jetzt muss ich noch das Maximale rausholen, wenn ich noch frei habe. Aber so die Jahre davor kenne ich dieses Gefühl natürlich sehr gut. Es fühlt sich aber aktuell schon extrem weit weg an. Und ich finde es halt auch verrückt, wie sehr man abhängig ist von dem, von der, also das ist ja irgendwie schon das, wie man sich einstellt, so fühlt man sich auch. Also ich glaube, wenn du jetzt halt zum Beispiel Triathlet bist und dein Highlight kommt halt irgendwie mit Kona immer im Oktober, dann hat man ja auch kein Motivationstief im September, obwohl ja eigentlich der kalendarische Verlauf exakt derselbe ist. Und ich meine genau das Gegenteil dann eben auch für Wintersportler zum Beispiel. Und im Kleineren merkt man das ja auch bei der Arbeit. Wenn man sich halt darauf einstellt, Freitag ins Wochenende zu gehen, dann merkt man halt auch wirklich so freitags, boah, ich brauche Wochenende. Wenn man aber weiß, okay, ich habe Samstag noch einen Dienst, dann geht's halt irgendwie auch, dass man freitagmittags noch nicht so dieses hundertprozentige Gefühl hat, boah, ich bin jetzt aber auch durch. Also man stellt sich, man fühlt sich so, wie man sich halt einstellt auch manchmal. Das Gleiche auch mit Urlaub, wenn man,
ja, 100%.
Genau, wenn man Urlaub bekommt, dann denkt man ja wirklich so kurz vorm Urlaub, boah, jetzt brauche ich aber auch Urlaub. Jetzt wäre es nicht mehr gegangen. Aber manchmal denke ich mir so, wahrscheinlich ist es halt wirklich nur, wie man sich eingroovt. Ich bin gespannt, ich kann es nächste Woche sagen. Ich habe nächste Woche nämlich am Samstag einen 24-Stunden-Dienst, also 6-Tage-Woche und getoppt mit den 24 und da dann auch tatsächlich 24. Da bin ich mal gespannt, was ich dann am Sonntag sage, falls wir da aufnehmen oder am Montag drauf, ob ich am Freitag gedacht habe, nö, kein Problem, ich mache weiter, oder ich vielleicht doch gedacht habe, ich brauche Wochenende.
Ja, es ist definitiv sehr interessant, wie viel der Kopf ausmacht und schade, dass man das nicht so richtig, es wäre irgendwie interessant, wenn man das messen könnte, also wirklich auch, wie der Formzustand ist, also wenn man eine Leistungsdiagnostik macht und ich könnte mir halt vor, also wie ich gerade gesagt habe, vor einer Woche oder vor 10 Tagen hätte ich gesagt, ich bin gerade in der besten Form, die ich diese Saison hatte und die wird ja in 10 Tagen jetzt nicht weg sein, also ich habe heute auch das Gefühl gehabt, wenn ich es mal angetestet habe, dass die Form noch da ist, aber wie du gerade sagst, einfach so der Kopf macht so eine große, spielt so eine große Rolle, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann ist man dann auch bereit, sich zu quälen und zu leiden. Und wenn dieses große Ziel fehlt, von daher kann ich nur noch mal sagen, vielleicht werde ich ja zur EM nominiert und dann gehen, glaube ich, auch die 2 Wochen bis dahin, bis Ende September, sehr gut um, weil dann hat man nochmal ein Ziel, dann weiß man, ey geil, ich kann irgendwie das Trikot für die deutsche Nationalmannschaft anziehen und damit wäre es das geben. Das wäre schon sehr gut, weil man da natürlich wieder weiß, wofür man trainiert. Ansonsten ist man jetzt schon fast, also das ist ja aber eigentlich auch genau, also das ist genau das, wo wir im Juli, August drüber gesprochen haben. Da war Tour, da waren direkt danach die WM und eigentlich ist die WM ja mal das große Highlight so am Ende der Saison. Und wenn man jetzt keine Vuelta noch fährt, ja, dann kommen jetzt auch nicht mehr so die großen Rennen. Man schlittert jetzt so langsam in die Offseason im Radsport. Und zumindest als Straßensportler für die Crosser und die Bahnfahrer geht es ja dann wieder richtig los. Aber ja, man ist ja jetzt schon wieder mit dem Kopf, ich kann mich daran erinnern, bei der Deutschlandtour bin ich mit Phil Bauhaus gefahren, der hat zu mir gesagt, Deutschlandtour ist mein letztes Rennen. Ich mache früh Offseason dieses Jahr. Krass. Wo ich mir auch dachte, ja okay, das ist auch crazy. Und dann beginnen manche ja jetzt schon wieder Tour Down Under vorzubereiten im Kopf. Das ist im Januar, das ist jetzt für viele noch weit weg, aber ich kann mich daran erinnern, der Will Impey, mein alter Teamkollege, der hat zweimal Tour Down Under gewonnen und der hat mir auch gesagt, ja, der hat immer Ende August, Anfang September dann Offseason gemacht bis Anfang Oktober und hat dann wirklich Oktober, November, Dezember hardcore trainiert, weil der dann halt in Topform im Januar war, wenn die Tour Down Under losgeht Und gerade die ganzen, ja, Australier, Neuseeländer, die haben das eh alle vor, weil das natürlich Heimrennen ist und die da Bock drauf haben. Also, es ist verrückt und das Radsportjahr wird ja eh, also ganz ehrlich, welcher Monat ist eigentlich kein Radsportmonat mehr? Also gibt's ja fast gar nicht mehr. Also ich habe es gerade gesagt, die Straßensaison geht zu Ende, dann geht Cross und Bahn los. Und selbst für uns Straßenprofis, dieses Jahr sieht's ja wieder aus mit Tour of Hainan und Tour of Guangxi, die stattfinden wird. Dann, das ist dann
Ende November.
Mitte, Ende Oktober. Ja, Mitte, Ende Oktober, ja, stimmt, geht es zu Ende. Ja. Und dann hat man halt wirklich diesen November und den Dezember, wo man keine Rennen hat. Und dann geht es im Januar schon wieder los. Aber fairerweise, du weißt es selber, im Dezember fährt man ins Trainingslager. Im November fängt man auch schon wieder an zu trainieren so ein bisschen. Also man hat so 2-3 Wochen Zeit rauszunehmen und dann fängt man wieder an. Und ich habe auch heute mit jemandem im Training darüber geredet, der meinte zu mir, er findet es so verrückt, dass sich eigentlich so die Gesellschaft und so der Mindset zur Arbeit bei der Gesellschaft und der Radsport, das entwickelt sich komplett konträr. Also eigentlich ist es ja so ein bisschen so in der normalen Gesellschaft oder in der normalen Arbeitswelt ist so ein bisschen, wird mal eine 4-Tage-Woche schon mal diskutiert oder das Mindset ist so, ey, klar, hart arbeiten, aber sozusagen, wie ist der Spruch, sozusagen work hard, play hard, also Work-Life-Balance und man muss auf jeden Fall darauf aufpassen, dass man sich nicht überarbeitet, kein Burnout und alles. Und ich denke mir so, irgendwie ist so die Leistungssportwelt genau das Gegenteil. Die Saison wird immer länger, die Pause wird immer kürzer, dann werden noch Trainingslager reingepackt und alles drumherum. Und das Thema hatten wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen, aber als Beispiel Marlen Reusser, die das WM-Zeitfahren abgebrochen hat und danach ist es immer so ein bisschen Thema geworden, sich auch Pausen zu nehmen als Radprofi, egal ob männlich oder weiblich. Irgendwo habe ich das gelesen, war das, ich weiß nicht, ob das Cécile Uttrup-Ludwig war oder Annemiek van Vleuten, die gesagt hat, du musst dir die Pause selber nehmen. Auf dich wird niemand zukommen und sagen, brauchst du gerade mal eine Pause, nimm mal raus. Wenn du dir als Sportler oder Sportlerin diese Pause nicht selber nimmst, es kommt niemand vom Team auf dich zu und sagt, hier, gönn dir mal eine Pause. Wo ich mir dachte, ja, da ist schon auch was dran. Ne? Also viele Fahrer und Fahrerinnen werden auch schön ganz schön runtergerockt und durch die Saison geschliffen.
Ja, ich wollte gerade sagen, man muss sich aber auch eine Pause nehmen können. Und es kann vielleicht eine Marlen Reusser und es kann vielleicht auch eine Cécile Uttrup-Ludwig oder eine Annemiek van Vleuten, ja, wer auch immer es jetzt gesagt hat. Aber das können ja manche gar nicht. Also selbst wenn die Leute vielleicht sagen, ich würde gern mal eine Pause haben, dann gibt's das halt nicht. So. Je nachdem, was man für ein Fahrertyp ist. Ja.
Also ich kann von mir dieses Jahr nur sagen, ich habe dieses Jahr jetzt ja nicht allzu viel Renntage gehabt, aber trotzdem eigentlich wirklich eine radfreie Zeit. Also das kommt ja dann noch dazu, wenn man gar nicht so viel Rennen fährt, dann denkt man ja auch selber die ganze Zeit, okay, ich muss irgendwie dann wenigstens im Training viel fahren und viel machen, damit ich in Form bin, wenn da mal Rennen kommen. Aber bis auf nach der Deutschen Meisterschaft, da habe ich mal, als ich mit der Familie im Urlaub war in Südtirol, da habe ich mal 4 Tage gar kein Rad gefahren. Aber ich glaube, seit 1. Januar sind das dann halt 4 Tage, weil ich also toi 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 dieses Jahr auch jetzt keinen großen Sturz, Verletzung oder Krankheit hatte. Aber dann sind das so 4 Tage. Klar, man hat immer mal seine Ruhetage zwischendurch in den Trainingsblöcken. Klar, wo man mal einen Tag frei hat, also einen Ruhetag, ganz normal, das kennt jeder. Aber wirklich so eine kleine Pause hatte ich nur diese 4 Tage. Und da war es auch so, dass mein Trainer hatte eigentlich schon wieder einen Trainingsplan geschrieben nach der Deutschen Meisterschaft. Und ich habe zu ihm gesagt, nee, ich mache diese Woche mal ruhig, weil ich habe dann ja danach 3 Wochen, um wieder aufzubauen. Und das stimmt schon. Also hätte ich selber nicht gesagt, hier 4 Tage, das Team wäre jetzt vielleicht nicht auf mich zugekommen. Und es geht wahrscheinlich vielen Fahrern und Fahrerinnen so, dass die einfach gar nicht in der Position sind, mal zu sagen, ey, ich lasse das Rennen jetzt mal weg, ich will jetzt mal eine Pause haben. Weil das können sich halt auch dann nur die Großen im Team leisten.
Exaktemento. Werbung. So, Werbepartner unserer heutigen Folge und auch mein Partner ist Ryzen. Und Ryzen hat mal wieder das richtige Timing. Denn auch wenn es sich bei aktuell 30 Grad draußen nicht so anfühlt, der Herbst steht vor der Tür und damit auch ein paar kühlere Ausfahrten. Passend dafür hat Ryzen die wohl am ehesten als Übergangsjacke unter den Jerseys zu bezeichnende Longsleeve-Version rausgebracht, nämlich das Adora Bike Jersey, das mit einer angerauten Innenseite für ein warmes Tragegefühl sorgt und einen windschützenden Oberstoff mit dichter Strickung hat. Ihr seid also perfekt ausgestattet mit nur einem Item für die Ausfahrten, die uns wahrscheinlich die nächsten 2, wenn wir Glück haben, 3 Monate erwarten. Wir packen euch die Links in die Shownotes und passend dazu auch noch einen Rabattcode. Mit dem bekommt ihr 10% auf alles, außer bereits reduzierte Ware und die United in Humanity Kollektion. Aber auch nur, weil die für den guten Zweck ist. Und darauf wollen wir keine Prozente. Außerdem sind die Trikots der Adora Series verantwortungsbewusst in Portugal hergestellt mit Stoffen aus Italien und sind mit ihrem zweifarbigen Design auch ein richtiger Hingucker. Also schaut vorbei bei Ryzen, entweder im Store hier in Köln, in München oder online. Und ja, viel Spaß beim Shoppen.
Wollen wir mal ein bisschen, was ist denn passiert eigentlich so? Also ich habe verfolgt, klar, wo Vuelta läuft und dann war Badlands noch oder ist für manche auch noch. Das genau. Sind so die 2 Sachen, die ich auf dem Schirm hatte.
Genau, ich habe auch wieder ein bisschen gedotwatched, wie man ja so schön sagt. Ist ja mein Guilty Pleasure, mich dabei reinzuzecken und mir diese kleinen Punkte beim Bewegen anzuschauen. Und ja, also war ja wieder sehr eindrücklich, wie die Ersten oder die Schnellsten das durchziehen und auch Cynthia Fraser, ich weiß nicht, wie man Cynthia Fraser, weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Cynthia Fraser ist gesamt, also bei den Frauen hat sie gewonnen und gesamt 8. geworden. Also auch wieder krasse Leistung, muss man sagen. Und ich glaube, noch eine andere Fahrerin, Dixon heißt sie mit Nachnamen, ist 10. geworden, glaube ich, overall und 2. bei den Frauen. Und die Jana Kessenheimer, die manche vielleicht kennen von dieser YouTube-Doku, als sie auch so ein Ultra-Rennen gefahren ist, die ist 3. Frau geworden, meine ich. Ich glaube, als 18. gesamt, aber nagelt mich nicht fest auf den Zahlen, die ich jetzt genannt habe.
Würdest du Badlands dann selber fahren wollen?
Ja und nein. Tatsächlich habe ich mir ja letztes Jahr viel Gedanken darüber gemacht, weil ich es da richtig weggesuchtet habe und es mega interessant fand. Aber ich muss sagen, dass ich, glaube ich, keine Lust hätte auf Leistung bringen unter Schlafentzug. Also ich glaube, ich würde dann, das ist so ein bisschen, Taylor Finney ist ja letztes Jahr auch gefahren und der hat da ja eher so ein bisschen so ein Abenteuer draus gemacht. Also er hat gesagt, er fährt immer so weit, wie es geht und dann schläft er aber auch vernünftig seine vollen Nächte. Und jetzt die vorne reinfahren, die haben ja wirklich dann irgendwie Gesamtzeit 46 Stunden, Bewegungszeit 41. Also die stoppen ja dann irgendwie für 5 Stunden und wenn man da rechnet, dass da Pinkeln dabei ist, dass da Essen dabei ist, dass da Schlafen dabei ist oder Nappen, dann finde ich es schon krass, also so für 2 Tage fast komplett durchzumachen und darunter Leistung zu bringen, stelle ich mir schon unangenehm vor. Und ich weiß, letztes Jahr habe ich auch die Folge ja mit Sepp Breuer gemacht, der dann auch erzählt hat, dass er gegen Ende halluziniert hat. Also um an den Punkt zu kommen, muss man ja schon sehr müde sein. Und ich glaube, das taugt mir nicht so.
Nee, glaube ich auch. Also da bin ich auf jeden Fall im selben Team wie du. Ich habe es auch verfolgt, weil ich 2, 3 Leuten folge auf Instagram, die da teilgenommen haben. Das eine ist der Mike Mono. Der ist 3. im Männerrennen geworden. Der war auch hier schon mal im Podcast zu Gast. Und die anderen, es waren 3, ist einmal der Fungi, der Patrick Pilz, ein Kumpel von mir, der zusammen mit Robert Farken und Pascal Unbehauen das gemacht hat. Und
Mr. Germany.
Die 3 hätten das sozusagen nicht unterschiedlicher machen können. Also Mike ist, wie gesagt, 3. im Rennen geworden und hat danach auch eine Fotogalerie gepostet, wo er auch gesagt hat, er ist 3. geworden. Ich glaube, er hat 1 Stunde geschlafen, wenn ich es richtig gelesen habe und Erinnerungen habe. Und war ziemlich am Limit. Und die anderen 3 Jungs, also der Robert, der Pascal und Patrick, die haben von vornherein gesagt, wir nehmen uns 3 Tage Zeit dafür, dass wir so 2 volle Nächte haben. Also so habe ich es zumindest mitbekommen. Und das wäre auch, glaube ich, die Variante, die mir eher taugen würde, zu sagen, wie du auch gerade gesagt hast, ähnlich wie Taylor Finney, ich mache das, aber ich habe da jetzt keinen großen Leistungsgedanken dran. Ich sehe hier ein Abenteuer drin, ich sehe hier eine Challenge drin. Alleine schon zu finishen ist ja eine Riesenleistung. Von daher, ich muss jetzt nicht da noch Fünfter, Sechster, Siebter im Rennen werden und mich komplett aus dem Leben nehmen. Ich glaube, ich wäre auch eher bei denen dabei. Obwohl ich sagen muss, was ich bei Instagram bei den drei verfolgt hatte, war sehr witzig, weil, oder was heißt witzig in Anführungsstrichen, Patrick hatte, glaube ich, ein bisschen Pech, der ist am ersten Tag gestürzt und ist in so ein kleines Loch, Schlucht reingefallen. Dabei, ihm ist zum Glück nichts passiert, toi toi toi, aber der Lenker ist gebrochen. Von daher war da für ihn sein Rennen beendet. Ich habe ihm noch aus Spaß geschrieben, mach Panzertape drum und ab weiter geht's. Und er meinte, du meinst du? Und ich meinte so, ja, für die Story wäre es auf jeden Fall cool, aber Safety first, lass mal lieber sein. Ja,
vor allem, glaube ich, dafür ist auch die Strecke zu anspruchsvoll, vor allem gegen Ende.
Genau, und die hatten sich, glaube ich, vorgenommen, das zu dritt durchzuziehen. Dann war halt Patrick leider nach dem Sturz raus. Der Robert Faken hat, glaube ich, ein bisschen Magenprobleme bekommen. Und dann war der Pascal ja alleine unterwegs. Aber trotzdem war es sehr witzig und sehr cool, den dreien zu folgen. Die hatten auch ein cooles Social-Media-Team dabei, die das, glaube ich, gut wiedergegeben haben. Und da auf jeden Fall hatten die coole Fotos. Und ich werde auf jeden Fall mal, glaube ich, doch mehr in das Thema reingehen, weil ich dem Robert schon geschrieben hatte, der ist eigentlich, wer ihn nicht kennt, der ist eigentlich Leichtathlet, der ist eigentlich Läufer und hat jetzt, glaube ich, eine Verletzung zugezogen. Deswegen ist seine Leichtathletik-Saison schon beendet, frühzeitig. Und der hat sich dann aber, fährt auch gerne Rad in seiner Freizeit, hat sich deswegen dieses Badlands als Ziel gesetzt, da das zu finishen. Was ich ja eine coole Story finde, einfach so einen Crossover-Move zu machen, also zu sagen, ich bin eigentlich Profi-Leichtathlet, aber jetzt fahre ich auch mal Rad und fahre so ein Event mit. Und ich habe den gefragt, wenn er Badlands beendet hat, ob er nicht eine Folge Plan Z aufnehmen will. Das heißt, darauf könnt ihr euch freuen. Und weil ich einen guten Kontakt zu dem Mike habe, der Dritter geworden ist, werde ich sicherlich vielleicht auch dem nochmal eine Sprachnachricht entlocken, damit er uns nochmal so ein bisschen seine Eindrücke gibt. Also deswegen in der nächsten Folge vielleicht zu dem Thema noch ein paar mehr Insights, aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Aber ich wäre auf jeden Fall auch um das Thema mal, long story short, ich wäre auch eher Team Adventure, aber auf jeden Fall mit Schlafen.
Ja, aber witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe auch jetzt Robert Faken, der hat ja auch einen YouTube-Kanal und ich habe da die Videos, die es aktuell gibt, letzt durchgeschaut, weil ich irgendwie über Rose auf ihn aufmerksam wurde. Und der hat eigentlich ganz witzige Videos, also es sind ein paar kurze Videos, die so Einblicke in die Trainingslager geben und in das Leben als Läufer, was ja auch so ein bisschen konträr ist zu dem der Radsportler und trotzdem gibt es dann auch Überschneidungen, aber es ist ja auch ganz schön, dann mal in so eine andere Bubble reinzugucken. Und
total.
Ich kannte ja auch aus meiner Triathlon-Zeit, weil wir auch häufiger mal mit den Leichtathleten trainiert haben, so ein paar Läufer. Und es ist ja wirklich einfach ja eine ganz andere Welt und doch so ähnlich. Also die Videos kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und deshalb habe ich ihn natürlich auch ein bisschen bei gedotwatched und habe mir dann auch, und Pascal kenne ich ja auch noch von Lisa, die waren ja auch mal ein Paar. Und wir sind mal zusammen Rad gefahren und der ist ja auch super stark. Also
Welche Lisa?
Die du auch kennst.
Welche, die ich auch
Lisa
kenne?
Lisa Klein.
Ach so, okay, ja, Lisa Klein. Was heißt, die du auch kennst? Klar kenne ich Lisa Klein, die ist Radprofi.
Ja, ich weiß. Aber ihr wart ja auch mal gemeinsam auf der Schule, oder nicht?
Nee, die war in Kaiserslautern auf der Sportschule, nicht in Erfurt.
Ich dachte, ihr wart gemeinsam auf der Schule.
Nee, da hast du auf jeden Fall deine Fakten nicht straight.
Na gut, deshalb habe ich ja dich. Naja, auf jeden Fall habe ich so dann nämlich auch jetzt in der letzten Woche mehr von Robert Faken gehört und war jetzt amüsiert, dass du ihn dann auch angesprochen hast.
Ja, ich verfolge Robert schon länger, weil der einfach, wie ich finde, einen sehr, sehr coolen Instagram-Kanal hat. Der macht auch, wie ich, sehr viele Reels und hat einen guten Stil einfach auf Social Media. Hat sehr viel Motivational Quotes, wo ich mir schon mal das ein oder andere auch mal abgeschaut habe. Und ja, macht gute Sachen. Ich mag ja.
Ihr habt auch den gleichen Tätowierer, oder?
Stimmt, ist mir auch aufgefallen. Wir haben ähnlichen Tattoos. Also wir haben nicht denselben Tätowierer, aber oder nicht den gleichen, aber wir haben auf jeden Fall denselben Stil. Nee, aber noch nie wirklich mit ihm Kontakt so richtig gehabt, deswegen bin ich mal gespannt auf die Podcast-Folge, aber so was ich von außen verfolgt habe, eine interessante Persönlichkeit und auf jeden Fall jemand, der auch mir, so wie ich das ja auch versuche, den Leuten Radsport näher zu bringen, habe ich über den Robert auf jeden Fall so die Leichtathletik und das Laufen an sich wurde mir näher gebracht. Von daher fand ich das cool.
Ich habe aber auch, gedacht, ich will jetzt nicht zu weit ausholen mit dem, was du gerade eben erzählt hast und dass es ja immer intensiver wird im Vergleich zur normalen Arbeitswelt, weil man ja andererseits ja auch wieder sagen kann, gut, als Radprofi oder als Sportprofi allgemein, wenn man nicht unterwegs ist, dann hat man ja auch, sag ich mal, einen Halbtagsjob teilweise. Aber was ich mir dann überlege...
Den Punkt gehe ich aber nicht mit, Tanja. Also lass mich da kurz mal einhaken. Ja. Den Punkt gehe ich soweit nicht mit, weil... Ich würde sagen, so wie du Radprofi warst und so wie ich Radprofi bin, kann man das unterschreiben, dass man einen Halbtagsjob hat, weil dann ist man auch Familienpapa und alles andere. Aber ich glaube, wenn du in Teams wie Jumbo Visma, Ineos, also diese absoluten High-Performance-Teams bist, dann hast du einen Vollzeitjob, weil dann hast du halt wirklich deine Ernährungs-App und dann wiegst du dein Essen ab und dann wird dir auch gesagt, ey, du gehst jetzt halt nicht 2 Stunden nachmittags Spaziergang mit den Kids am See, sondern du legst dich auf die Couch und legst die Beine hoch, das wird alles kontrolliert. Und ich glaube, das drückt schon krass auf die Moral und auf die Motivation. Also,
ja, aber dann gibt's.
Mir fällt es halt so einfach auf, weil ich auch so, wenn ich so die Interviews lese, ich habe ein Interview von Ayuso gelesen, der 3 oder 4 Tage im Jahr sein Essen nicht abwiegt. Und das ist, das reicht ihm. Und ja, da dachte ich mir einfach so, okay, wenn man so Radprofi ist, dann ist es auf jeden Fall schon ein Fulltime-Job.
Genau, dann gibt es ja halt auch wieder bei den Fulltime-Jobs Unterschiede, weil dann gibt es halt einfach auch Leute, die arbeiten halt 80 Stunden die Woche und natürlich gibt es unter den Radprofis auch welche, die trainieren dann halt ihre 30 Stunden und es gibt ja auch Triathleten, die tendenziell ihre 35 Stunden machen und damit ja auch schon ihre, also eine Vollzeitstelle voll hätten, zumindest bei den meisten IG Metall-Betrieben, glaube ich. Aber grundsätzlich, und deshalb komme ich jetzt wieder zum Laufen, hat Robert Faken dann gesagt, glaube ich, in einem der Videos, ja, ich kann halt nicht wie meine Teamkollegen 180, 190 Kilometer laufen die Woche. Und wenn man dann mal runterrechnet, dass die ja in einer Stunde easy irgendwie ihre 15 Kilometer abreißen, dann merkt man ja beim Laufen, dadurch, dass es halt so ein intensiver Sport ist, kann man ja faktisch gar nicht so viele Stunden mit der eigentlichen Sportart verbringen. Natürlich kommt dann auch noch das ganze Nachbereiten, Vorbereiten und so weiter.
Krafttraining, Dehnen.
Genau.
Ich glaube, die sind auch, verbringen auch deutlich mehr Zeit beim Physiotherapeuten, als wir das tun, weil du gerade gesagt hast, auch, weil das natürlich Laufen geht natürlich viel mehr auf den Körper, als es das Radfahren tut. Und ich wollte es auch gar nicht vergleichen. Also du hast 100% recht, auch in der normalen Berufswelt, also wer bin ich? Ich bin mein Leben lang Rad gefahren. Ich weiß ja gar nicht, was in der normalen Berufswelt abgeht. So. Deswegen kann ich mir da gar keinen Urteil erlauben, weil es gibt auch sicherlich Berufe oder einfach so richtige Workaholics, die in ihrem Beruf, egal was sie machen, egal männlich und weiblich, die da voll durchziehen. Aber ich wollte nur sagen, zumindest in meinem Freundeskreis und in meiner Bubble, wie will ich es mal nennen, bekomme ich schon mehr den Trend mit, dass gesagt wird, boah, ich muss jetzt auch mal rausnehmen, ich muss mal hier eine Woche reinschieben, Urlaub, ich brauche mal Zeit für mich, ich muss runterkommen, ich muss mal Detox am Handy machen, so dieses Thema Work-Life-Balance einfach, um klarzukommen. Und da fand ich halt nur den Take interessant, ey, eigentlich ist so dieser Leistungssport und der Hochleistungssport, Radsport oder wahrscheinlich viele andere Hochleistungssportarten, ist sehr konträr dagegen, weil Radsport ist ja dann, glaube ich, schon besonders mit den vielen Reisetagen, mit den Trainingslagern, mit den vielen Rennen, die einfach von Januar bis Oktober stattfinden, dass man da halt, ja, wie im normalen Beruf, fairerweise hat man da dann eigentlich auch, also man hat nicht die 30 Urlaubstage, die man vielleicht im normalen Beruf hat, aber klar, man verbringt viel Zeit zu Hause. Also es hat Pro und Contra.
Ja, und
ich glaube, man kann für beide Seiten Argumente finden.
Mit der Off-Season komme ich ja trotzdem, also allein wenn es nur der November ist, der frei ist, komme ich ja trotzdem schon auf 30 Urlaubstage. Ja, theoretisch kommt man schon auf die 30 Urlaubstage zum einen. Und, was ich auch noch sagen musste, natürlich, wenn du sagst so, ja, um Self-Care. Man muss aber halt auch sagen, wenn man ein Profisportler ist, dann ist Self-Care ja Teil des Berufs. Also wenn du jetzt sagst,
sicherlich.
Genau. Und das ist ja das so, wo ich sag mal, wenn du einen normalen Job hast und vielleicht Familie, dann sagt jemand ja, wenn du sagst, ich muss mal zum Physio oder ich muss mal einen Mittagsschlaf machen, dann wird es halt so ein bisschen als ja, die Leute wollen halt auch immer weniger machen und die Leute sind faul. Wenn du als Sportler aber sagst, so wie der Robert Faken auch in seinen Videos, sitzt immer wieder bei ihm, sagt dann halt so, ja, ich mache jeden Tag Mittagsschlaf und ich versuche auf jeden Fall meine 8 Stunden die Nacht zu schlafen, dann ist es halt einfach Teil des Berufs und dann wird es halt als Stärke ausgelegt. Deshalb ist es eben auch, also ich glaube, es ist halt total schwierig, Profisport und einen normalen Job irgendwie gegeneinander abzuwiegen.
Ja, da gebe ich dir 100% recht. Man kann das, glaube ich, gar nicht vergleichen. Deswegen meinte ich ja auch gerade, jede Seite hat auf jeden Fall ihre Argumente und die auch zu Recht. Und man muss auch natürlich sagen, jedes Leben ist anders. Also bei mir ist auch so, ich habe auch, als ich Single war und in Köln gewohnt habe, habe ich auch gedacht, boah, ich habe so ein anstrengendes Leben. Und wenn ich natürlich jetzt drauf zurückgucke mit 2 Kindern, denkt man sich, Alter, was hatte ich eigentlich damals für ein lasches Leben? Ich konnte machen, was ich will. Ich musste mich nur um mich selber kümmern und war teilweise damit überfordert. Und das habe ich natürlich jetzt auch, weil gerade habe ich ja auch viele junge Teamkollegen oder allgemein junge Leute, jüngere, ich bin ja jetzt auch langsam, gehe in die älteren Generationen, das heißt, dann hast du auch das, dass ich mit den jüngeren Fahrern einfach Zeit verbringe und höre mir das dann so an und denke mir, ja, warte mal ab, bis ihr eine Familie habt, bis ihr Kinder habt, dann sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Aber das ist ja auch immer alles so leicht zu sagen, wenn man dann älter geworden ist, so früher war alles besser oder ja, bla bla bla.
Ja, beziehungsweise da sind wir halt schon wieder bei dieser Sache mit der Einstellung. Also das ist ja auch genau das Gleiche. Man wächst halt auch mit seinen Aufgaben. Man ist ja auch so, wenn man halt irgendwie ist der Mensch adaptiert halt so schnell und wenn man eine Halbtagsstelle hat, kann man davon genauso gestresst sein wie mit einer Vollzeitstelle und als Person mit einem 80-Stunden-Job kann man genauso gestresst sein wie mit einer Person mit einem 35-Stunden-Job. Das ist ja einfach immer abhängig davon, zum einen, wie man sich einstellt, wie man dann auch irgendwie damit umgeht und wie man auch auf sich selber aufpasst und wozu man halt auch irgendwie bereit ist und wie man, glaube ich, auch teilweise dann aufgewachsen ist, glaube ich. Das macht schon einen extremen Unterschied.
Ich muss einfach sagen, ich bin froh, dass du mit mir hier im Podcast bist, weil du bist eine sehr reflektierte Person und du ordnest auch oft Dinge ein. Wobei ich hingegen einfach meine eigene Wahrnehmung oft so nehme und denke mir dann so, ja, ey, stimmt, das ist echt voll so geworden, ey, das ist echt krass. Oder ich unterhalte mich mit irgendjemandem so, ja, Mann, du hast voll recht, genau so ist das. Und dann erzähle ich das im Podcast und dann bringt Tanja die Gegenargumente und dann denke ich mir, ja, stimmt, so ist das auch voll. du bist schon guter Gegenpart, das ist sehr wichtig. Wir waren halt schon beim Thema Gravel und ich bin heute mit Juri Hollmann, wie schon öfter erwähnt, jetzt gerade trainieren gefahren und die bereiten sich gerade alle auf die Gravel-DM vor. Mir war bis heute nicht bewusst, dass am Wochenende eine Gravel-DM überhaupt stattfindet, aber sie findet statt und sie findet wohl auch in der Vulkaneifel statt und die Leute, die heute in der Gruppe mit dabei waren, davon fahren 2, 3 diese Gravel-DM, die haben sich die Strecke auch alle angeschaut und mir wurde berichtet, die hat ganz schön in sich.
Ja, die hat richtig viel Höhenmeter. Ich habe das ja auch, Schwalbe ist ja da Hauptsponsor oder Mitveranstalter oder ich weiß gar nicht, wie man es genau sagt.
3400 Höhenmeter wurden mir gesagt auf 138 Kilometern, also richtige Bergchallenge.
Aber ich würde sagen, also das ist so ein bisschen wie wenn man weiß, es läuft auf einen Sprint raus und Lorena Wiebes ist dabei. Also ich glaube, bei der Strecke und bei dieser Form und diesem Jahr geht bei den Frauen auf jeden Fall nichts an Caroline Schiff vorbei. Also ich glaube, die ist auf jeden Fall Top-Favoritin für mich.
100%. Und bei den Männern? Du kennst dich ja besser im Gravelsport aus als ich.
Ja gut, ich meine, bisher hat Paul Voss ja richtig abgeliefert und war ja jetzt auch wieder stark in Huferleise, war das, glaube ich, wo...
Ja, der hat auch eine gute Saison, das stimmt.
Genau,
ja.
Deshalb, der kann ja auch gut klettern, hat ja auch schon mal hier, ich habe...
Ja, der ist schon auch der Hauptfavorit, würde ich sagen,
passend zum
oder?
Thema trage ich hier gerade mein gepunktetes T-Shirt.
Ja, da, ich wollte es noch ansprechen, du trägst gerade dein Bergtrikot.
Genau, müssen wir gleich noch drüber sprechen. Jetzt Story dazu, oder ich weiß gar nicht, ob ich die Story sogar schon mal erzählt habe. Naja, deshalb...
Die Story, dass du es so oft wolltest und nie bekommen hast, hast du schon im Podcast
genau,
erzählt.
Genau, und jetzt hat mir George gestern, der kam aus Brüssel zu Besuch und der hatte mir das bei der Frauentour eingepackt und jetzt habe ich endlich mein gepunktetes Trikot-T-Shirt, das ich mir schon seit ich ein Kind war gewünscht habe. Und jetzt ziehe ich seit ich es habe,
Träume werden aus. Wahr. Träume werden
genau.
wahr.
Genau.
Also ich drücke auf jeden Fall Juri Hollmann die Daumen bei der Gravel-DM.
Ich wollte nämlich gerade sagen, Juri ist zum Beispiel in Aachen ja auch richtig stark gefahren. Das war ja so sein erstes Outing und das war ja, glaube ich, auch auf einem Rennrad. Ist er da, glaube ich, gefahren, auf einem Canyon-Rennrad. Der hat ja gar kein Gravel-Bike.
Ich glaube, der hat ein Gravel-Bike gefahren.
Nee, ich glaube, da war irgendwas. Ich habe mich noch mit ihm unterhalten, dass er deshalb auch nur so schmale Reifen hatte. Und in Aachen war es ja schon eine relativ anspruchsvolle Strecke, dass das auch ein bisschen problematisch war. Das heißt, glaube ich, an Juri, vor allem auch, wenn viel geklettert wird,
ja, das kommt Juri
auch entgegen. Und grundsätzlich würde ich sagen...
Juri, man darf nicht vergessen, Juri ist ja in allen Nachwuchsklassen, egal ob Bahn oder Cross-Deutscher Meister geworden. Und das heißt, auch technisch im Gelände kann der richtig was. Also das macht ihm auch nicht zu schaffen.
Genau.
Das wäre, wenn ich Gravel fahren würde, wäre das ja schon die erste Einstiegshürde für mich, dass ich überhaupt im Offroad-Sektor bei Null anfange.
Genau. Und dann ist, glaube ich, auch grundsätzlich, wie bei jeder DM, da kommen halt auch immer noch so irgendwelche Leute, mit denen man so gar nicht gerechnet hat, die sich dann auf einmal auch richtig stark zeigen. Deshalb bin ich gespannt, wer es dann...
Und das ist die erste Gravel-DM.
Ja.
Von daher ist es ja eigentlich auch so ein bisschen, ja, historisch, wenn man der erste Gravel-Meister in Deutschland werden kann oder Meisterin. Ich glaube, wir werden nächste Woche darüber quatschen, wenn wir die Ergebnisse kennen und vielleicht auch ein paar Hintergrundstories. Wird sicherlich spannend werden. Auf jeden Fall cool, dass es das jetzt gibt. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist nach langer Zeit mal wieder Enduko. Genau, der ein oder andere wird sich sicher noch erinnern. Enduko, eure KI-basierte Trainings-App für AusdauersportlerInnen und Ausdauersportler im Laufen und im Radfahren. Auch beides kombiniert ist bei Enduko gar kein Problem. Das Team hat jetzt mehrere Monate an einem großen Update gearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, es gab von euch super viel Feedback, welches ja zum Teil bei mir auch ankam. Und das hat sich Enduko zu Herzen genommen. Die App hat, wie übrigens auch die Website, ein richtig nices neues Design bekommen. Das Ganze läuft nun deutlich stabiler und bietet euch mehr Flexibilität bei gleichzeitig mehr Planungssicherheit. Was bedeutet das? Das Team von Enduko hat sehr viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Training eben oft in den Alltag integriert werden muss, sich also nach dem Kalender, der Arbeit, Familien und Freunden richten muss. Um hierbei mehr Sicherheit zu haben, wird gegen Ende der einen Woche die jeweils nächste vorgeplant. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr es jetzt ganz easy per Drag-and-Drop-Funktion innerhalb einer Woche verschieben. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch. Enduko guidet euch, aber super individuell. Neben den direkt sichtbaren Änderungen gibt es noch einige mehr, zum Beispiel das Commuting, welches dann bei der Trainingsplanung berücksichtigt wird. Einen besseren Feeling-Faktor, der euch jeden Morgen Fragen zu Schlaf, Stress und Empfinden stellt und eine RPE-Abfrage nach jedem Training. Und noch vieles mehr. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon mal bei Enduko wart. Jeder Neukunde bekommt mit dem Code RICK, also meinem Vornamen, R-I-C-K geschrieben, steht aber auch in den Shownotes, statt der 2 Wochen Probezeit 4 Wochen for free. Ich bin mir sicher, nach den 4 Wochen seid ihr überzeugt, dass Enduko für euch das Richtige ist. Probiert es wirklich gerne mal aus. Haut rein, viel Spaß beim Training mit Enduko.
So, nach kurzer Pause, nach kurzer technischer Pause, aufgrund Rick Zabels Unfähigkeit, sind wir jetzt wieder zurück. Ich habe zum Glück einen neuen Kaffee und wir können nochmal zurückkommen zur Gravel DM und deinem Austausch bei der heutigen Radausfahrt.
Genau, also ich habe mich auf jeden Fall mit Leuten unterhalten, die schon das eine oder andere Gravel-Rennen dieses Jahr gefahren sind und sich jetzt auch auf die Gravel-DM vorbereiten. Und ich habe da auch mal mir die ganzen Wattwerte angehört und ja, es ging auf jeden Fall viel um Watt. Und mein alter Teamkollege Alex Dowsett ist ja dieses Jahr auch ein Gravel-Rennen in Schottland gefahren, zusammen mit Nathan Haas, der ja auch mittlerweile Gravel-Profi ist. Und da hat Alex zu mir gesagt, weißt du, was diese ganzen coolen Gravel-Profis einem nicht erzählen, die so auf Laid-Back machen und mit ihren coolen Sponsoren und Hang Loose und wir sind alle, also ich meine, ich finde es auch total coole Sportart, aber wenn du nicht 300 Durchschnittswatt fahren kannst, brauchst du eigentlich gar nicht da am Start stehen. Also, dass da schon richtig krasse Wattwerte gefahren werden und das richtig Leistungssport ist und High-Performance ist und sich da auch nichts geschenkt wird, das wird einem, das bekommt man erst, wenn man, glaube ich, selber da mitfährt. Und das zeigt ja mittlerweile auch so die ganzen Startlisten, die du gesagt hast. Viele Ex-Profis oder viele Profis, die mal auf der Straße Profi waren, fahren jetzt Gravel-Rennen und auch ziemlich schnell und ziemlich gut. Und die waren, sind alle fit. Und ich finde, mir ist es auch dieses Jahr beim Unbound einfach aufgefallen, dass das halt wirklich auch Fahrer sind, die eher, ja, so Ardennen-Klassiker oder GC-Fahrer richtig waren, also Fahrer im Hochgebirge. Das sind irgendwie auch die Fahrer, die tatsächlich beim Gravel-Sport auch ziemlich erfolgreich sind. Also jetzt nicht gerade die dickeren Sprinter, um es mal so zu sagen.
Nee, die Tretschweine halt.
Die Tretschweine.
Obwohl man ja, also ich meine, gut, Wout van Aert ist dann halt auch wieder seine eigene Klasse Fahrer. Aber der ist ja jetzt auch, hat er jetzt auch seine erste, ich glaube, es war auch sogar ein UCI-Qualifier-Rennen in Uferleise, was er da gewonnen hat. Ja. Und da haben die anderen Fahrer ja auch nochmal gesagt, der ist dann nochmal eine andere, in einer anderen Liga gefahren.
Ja.
Und das, obwohl die auch schon stark sind, aber gut, das geht mit Wout van Aert wahrscheinlich den meisten Leuten im Fahrerfeld so. Aber ich finde auch tatsächlich, der Gravel-Sport erinnert mich auch eher an den Triathlon. Zum einen, weil es ja auch so individuell ist, weil man sich seinen eigenen Rennplan zusammenstellt und weil es was sehr Geplantes ist. Also ich finde immer so, die World Tour ist für mich so ein bisschen der Fußball des Radsports. Da gibt es halt Leute, für die wird alles vorbereitet. Die haben Mechaniker, die haben Physiotherapeuten, die haben sportliche Leiter. Die sportlichen Leiter holen deine Startnummern ab und sagen, hier, pin dir das bitte auf den Rücken, schreiben dir einen Zeitplan und sagen dir, um die Uhrzeit musst du am Bus sein und dann musst das essen. Du kriegst deinen kleinen Sticker auf den Lenker. Es ist alles sehr durch andere bestimmt und durchgeplant. Und beim Graveln ist ja so, du musst dir überlegen, wie viel Essen muss ich mitnehmen? In welcher Form nehme ich mein Essen mit? Habe ich einen Rucksack? Habe ich Flaschen? Wie viele Flaschen habe ich in der nächsten Verpflegung? Will ich tubeless fahren? Habe ich einen Schlauch dabei? Wie sieht mein Pannenset aus? Also man muss alles eigentlich extrem durchplanen, weil ja auch, wenn man irgendwo strandet, dann strandet man halt auch. Also du hast halt nicht irgendwie hinter dir einen Besenwagen, der dich einsammelt, sondern wenn du halt in Kansas irgendwo den fünften Platten hast, dann stehst du halt irgendwo in Kansas. So. Und das ging ja wirklich Leuten so. Auch jetzt dieses Jahr, weil ja dieser extrem klebrige Schlamm, wo einfach manche Leute mit ihrem Fahrrad immer weiterfahren konnten und die hatten dann halt wirklich ein richtiges Problem. Und deshalb kriegt man ja wohl auch am Anfang, das hat Lukas, glaube ich, im Podcast mal erzählt, Lukas Löhr, kriegt man so einen kleinen Stab und er hat sich die ganze Zeit gefragt, was es mit diesem Stab auf sich hat und ist einfach nur, um das Rad noch halbwegs von diesem Matsch frei zu machen, also von diesem zähen Dreck, der sich halt überall reinarbeitet und eigentlich wie so Erdnussbutter ist.
Peanut Butter Mud,
ja.
Ja, das habe ich auch immer gehört. Ich wollte auch nur damit sagen, dass ich einfach, also da schlagen irgendwie bei mir so zwei Herzen an der Brust einfach, wenn ich mir den Gravel-Sport anschaue. Und auch da muss man natürlich sagen, ich bin noch nie ein Gravel-Rennen gefahren, deswegen kann ich mir da eigentlich nicht wirklich ein Urteil erlauben. Aber das Image, was dieser Sport, zumindest bei mir, wie das der Vibe, der bei mir ankommt, sagen wir es mal so, der ist eigentlich so dieses Adventure-mäßige und mit breiteren Reifen und ich fahre halt Schotterwege hoch und runter und das feiere ich sehr, das finde ich sehr, sehr cool. Aber da bin ich bei derselben Aussage, wie wir gerade bei Baddance schon hatten. Ich hätte auch total Lust, auch so die Orte, die du gerade genannt hast, also das Gravel-Rennen in Island von Valtteri Bottas oder einfach, in Finnland war das. Aber dann gab es auch dieses coole Gravel-Rennen in Island, es gab eines in Schweden. The Rift, also durch die Welt zu reisen und Gravel-Rennen zu fahren und einfach so die Challenge an sich anzunehmen, das zu machen, das finde ich wirklich einen sehr reizvollen Gedanken so. Es würde mich aber halt wirklich gar nicht reizen, halt wirklich Rennen zu fahren. Also wirklich auf Platzierungen dann zu sagen, geil, ich bin da Dritter geworden, ich bin da Fünfter geworden. Das schreckt mich tatsächlich sehr ab. Also ich würde da gerne dran teilnehmen, aber ich wäre gerne ein Teilnehmer. Ich würde ungern Rennen fahren, muss ich sagen.
Ja, so geht's mir auch. Und ich glaube, in deinem Fall, du bräuchtest auch auf jeden Fall jemanden, den du dafür bezahlst, dein Fahrrad zu putzen.
Nee,
ich kann mir schon so, ich kann mir schon so richtig vorstellen, dass du so Streckencheck und dann denkst du dir so, ja, komm, jetzt, morgen wird's ja eh wieder dreckig, ich putze es jetzt nicht mehr.
Nee, da kennst du mich so schlecht. Wenn ich einen Bikesponsor hab, das steht aber top 1A, steht es da an der Startlinie.
Warte mal, hast du nicht beim letzten Mal noch erzählt, dass du gar nicht gemerkt hast, dass dein Rahmen gebrochen ist? Oder ein Tretlager gebrochen ist?
Ja, das kann ja mal passieren, also
wenn man sich so die Videos von Paul Voss anschaut, so wie viel Rübe in dem Ganzen drin steckt, so welche Reifen und wie und was und wie das Ganze durchplant. Da sehe ich dich einfach nicht. Dafür
hätte ich meine Leute. Nee, ich würde auch gar nicht, da würde ich jedem richtigen Gravel-Profi zu nahe treten. Das wäre wahrscheinlich eine Beleidigung, wenn ich da um die Ecke kommen würde und sagen würde, ich bin jetzt auch Gravel-Profi. Das finde ich halt auch wirklich, das hat sich ja einfach als richtig eigene Sportart etabliert. Es gibt Weltmeisterschaften, es gibt Europameisterschaften, es gibt jetzt zum ersten Mal eine deutsche Meisterschaft. Und daher finde ich das auch wirklich, ich kann schon verstehen, wenn etablierte Gravel-Profis so ein bisschen angepisst sind, sag ich mal, wenn so ein Straßenprofi einfach aufhört und sagt, ja, ich bin jetzt Gravel-Profi nächstes Jahr. Weil man kann sich nicht einfach Gravel-Profi nennen, finde ich, mittlerweile. Also mittlerweile ist das eine eigene Szene und die sind so top aufgestellt und so professionell. Und wie du gerade sagst, da gehört auch einfach so viel Kopf und Knowledge dazu, was für Material man bei welchem Rennen fährt, weil das kommt ja auch noch dazu, dass einfach jedes Gravel-Rennen sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt die flachen Pace-Rennen, wo du im 37er Schnitt wirklich durch den Schotter ballerst. Es gibt dann natürlich auch die wirklich technisch anspruchsvollen, die mit vielen Höhenmetern, wie du gerade gesagt hast. Dann hast du sowas wie Anbauen, wo, wenn es da regnet, hast du da so Peanut Butter Mud. Also da kommen ja verschiedenste einfach Fähigkeiten, die man haben muss, zusammen. Und ich gebe dir beim allerersten Punkt recht, ich hätte wahrscheinlich meine Leute, die sich dafür kümmern. Ich selber wäre dafür nicht geeignet. Aber ja, ich würde auf jeden Fall, wie wir auch gesagt haben, zum Beispiel beim Cape Epic oder so, ich würde auch, weil ich da meine Sponsoren hätte und mir raussuchen würde, würde ich das auch ganz klar kommunizieren. Ich sagen würde, ihr müsst nicht damit rechnen, dass ich da als Zweiter, oder Dritter, Vierter, Fünfter ankomme. Ich mache da ein Adventure draus. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass danach ein witziges Video hochgeladen wird, ein cooler Vlog oder so. Also da würde ich mich deutlich mehr sehen, anstatt den Performance-Gedanken zu leben. Und lass es mich wieder sagen, im Endeffekt ist Leistungssport ist Entertainment. Ich glaube, viel mehr Leute würden es abfeiern, wenn da ein geiles Video oder eine geile Story hintersteckt, als die meisten Leute interessiert es nicht, wer Dritter, Vierter, Fünfter wird.
Da muss ich kurz einhaken. Also zum letzten Teil komme ich gleich nochmal, weil da gibt es eine interessante Netflix-Serie dazu, aber grundsätzlich muss ich sagen, da gebe ich dir nicht ganz recht. Ich finde, das ist so eine Grundsatzdiskussion und die gab es vor allem immer im Triathlon, weil im Triathlon gibt es ja die Profis und die Amateure und dann gibt es ja die Altersklassenwertung und die Profiwertung. Und bei den Ironman-Rennen zum Beispiel kann man ja nur Preisgeld bekommen, wenn man eine Profilizenz hat. Das heißt, wenn man als Altersklassenathlet selbst in die Top 10 läuft oder sowas, kriegt man halt kein Preisgeld. Das wird dann unter den Profis ausgeschüttet. Das heißt, man kann auch als Profiathlet langsamer sein als, sage ich mal, 6 Altersklassenathleten und trotzdem das Preisgeld bekommen und die Altersklassenathleten bekommen nichts. Und ich muss sagen, ich fand es aber immer besser, wenn Leute, die dann langsamer waren vielleicht als andere Amateure, ihre Profilizenz gelöst haben, wenn sie halt hauptberuflich den Sport betrieben haben. Und ich fand es immer ein bisschen feige, wenn Leute hauptberuflich den Sport betrieben haben, also einfach zu 100% Sport gemacht haben und dann trotzdem als Altersklassenathlet gestartet sind und sich dann verglichen haben mit Leuten, die das halt irgendwie im Feierabend trainieren und am Feierabend alles planen und machen und am Wochenende. Dann finde ich es halt irgendwie besser, die Leute sagen, okay, ich mache das hauptberuflich, ich mache das gerade zu 100%. Ich bin jetzt Profi, weil das bedeutet es für mich. Also wenn ich das hauptberuflich mache, dann bin ich für mich Profi. Was dann bei performancemäßig dabei rumkommt, steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Aber ich finde, ich kann mich nicht mit Amateuren vergleichen, wenn ich eigentlich professionelle Trainingsbedingungen habe und dann aber sagen, ja, aber Edge, ich bin eigentlich kein Profi. Deshalb würde ich da nicht ganz mitgehen, zu sagen, ja, man kann sich nicht Profi nennen und würde damit die anderen Profis beleidigen. Finde ich nett, wenn man es 100% macht, dann sollte man Profi sein und sollte sich auch mit Profis, anderen Profis messen. Und ja, die,
okay, der Punkt, den gebe ich dir.
Die Amateure sein lassen.
Ja, und genau das wollte ich gerade sagen. Also genau das wäre ich ja in dem Fall auch dann ein Amateur. Also wenn ich irgendwann mal meine Straßenkarriere beende, dann sehe ich es nicht als ausgeschlossen, dass ich mal an einem Gravel-Rennen teilnehme, um diese Erfahrung zu machen, um das mal wirklich einfach zu erleben. Aber das meine ich dann nur so. Ich würde da nicht da stehen und sagen, ich bin jetzt Gravel-Profi, weil ich war ja auch Straßenprofi. Ich werde dann halt wirklich einfach Teilnehmer von diesem Rennen und würde halt die Erfahrung machen wollen und nicht, nicht da mit einem Leistungsgedanken da am Start stehen und irgendwie im Ziel möglichst weit vorne finishen wollen, weil ich mir denke, oder ich glaube einfach, das weiß man natürlich nie so, aber ich glaube, wenn ich irgendwann mal aufhöre, denke ich mir, ich bin jetzt auch genug Rennen in meinem Leben gefahren, jetzt will ich Radfahren auch wirklich genießen und da ein Abenteuer haben. Und es natürlich kann man sich mal reinsteigern und dann auch so ein bisschen Rennen spielen oder mal sich austesten, wie weit geht's nach vorne so bei einem Rennen, aber ja, ich glaube, wirklich professionell zu betreiben nach der Karriere kann ich mir nicht mehr vorstellen. Das ist ja ehrlicherweise auch das, wo ich André auf der einen Seite für bewundert habe, André Greipel, aber auf der anderen Seite habe ich ihn auch damit immer aufgezogen. Wenn André beim NRW Cross Cup teilgenommen hat oder an einem Gravel-Rennen, dann ja, oder wir, da können wir auch nochmal drüber reden, das ist eine super Überleitung eigentlich, weil jetzt war ja auch das Red Bull-Rennen am Wochenende, das Hill Chasers-Rennen, wo André auch teilgenommen hat und sich richtig die Kante gegeben hat. Und auf der einen Seite finde ich das natürlich total cool und er hat jede Berechtigung, das zu machen. Auf der anderen Seite ziehe ich ihn natürlich immer so ein bisschen damit auf und sag so, kannst es aber immer noch nicht lassen, ne? Also einfach so dieses so, der muss sich aber auch immer wieder tief gehen und immer wieder in die Fresse hauen. So, der hat jedes Recht dazu und irgendwo bewundere ich das sehr. Auf der anderen Seite kann ich mir den Spruch halt auch nicht verkneifen und denke mir so, lass es doch mal ruhig angehen, Kollege. Bist doch genug Rennen gefahren.
Aber egal, was man macht, wenn man in deinem Umfeld ist, dann kannst du dir eh keinen Spruch verkneifen. Also in jeglicher Konstellation und in jeglichem Zusammenhang.
Nee, das stimmt nicht. Ich finde, da muss ich dir klar widersprechen, dass ich ein fairer Typ bin, ich bin ein fairer Sportsmann und da kann ich nicht mitgehen bei der Aussage.
Na gut, dann kommen wir nochmal kurz zum Ende deiner vorherigen Aussage, nämlich dass Sport 100% Entertainment ist.
Es gibt nicht 100%, ich habe niemals gesagt 100%, okay. Ich habe aber gesagt, Sport ist auch Entertainment, das vergessen viele Leute.
Ich wollte dir auch gerade widersprechen, ich wollte nur sagen, auch wenn ich dir heute schon mehrfach widersprochen habe, beziehungsweise andere Denkanstöße gebe. Es gibt eine Netflix-Doku-Serie mittlerweile, glaube ich, die heißt Untold und da geht es hauptsächlich um irgendwelche, wir haben schon mal drüber gesprochen, glaube ich, auch hier im Podcast. Und da gibt es jetzt eine mit dieser Brüder, die als YouTuber gestartet haben und der eine der beiden ist jetzt professioneller Boxer.
Kennst ja die Brüder.
Und ich fand es zum einen interessant, weil ich kannte die irgendwie so aus meiner Jugend. Ich glaube, wir sind so ungefähr ein Alter, ich bin vielleicht ein bisschen älter. Da waren die halt so die ersten, die es bei YouTube gab und die ersten, die halt irgendwelche so kleinen Ulk-Videos gemacht haben. Deshalb kannte ich die vom Sehen, aber hatte da jetzt auch keine
Videos.
Ja, so ulkige Videos. Und hatte die aus den Augen verloren und habe halt auch nicht mitbekommen, dass er ins Boxen eingestiegen ist, weil ich jetzt auch kein großes Boxinteresse hat. Aber da merkt man halt, dass Boxen zum Beispiel ja nur Entertainment ist, also zu 100%. Und auch einfach, wie er das erzählt und wie sie das einfach diesen Hype um einen Boxkampf machen und auslösen eigentlich, dass die Leute halt einfach diese Pay-Per-Views, also sich den Zugang für den Kampf kaufen und zu den Kämpfen kommen und so weiter und so fort. Das war eigentlich ganz interessant, weil man da halt auch wieder merkt, es ist eigentlich erstmal unabhängig von der Leistung und es ist auch erstmal unabhängig, wer jetzt da der Stärkere ist und ob der eine Profi-Boxer ist und der andere Amateur ist, sondern es geht eigentlich nur darum, eine Story zu kreieren und auch eigentlich hauptsächlich, gerade in einem Boxkampf, eigentlich so diesen Beef zwischen den beiden Kontrahenten, damit die Leute auf jeden Fall sehen wollen, wie die beiden sich einfach ja im Endeffekt ins Gesicht hauen.
So sieht's aus. Und deswegen sage ich nochmal allen Leuten da draußen, wenn ihr noch Geld übrig habt, gerade große Radmarken und Marken, die im Radsport zu tun haben, haltet euer Budget zurück. Irgendwann wird der Tag kommen, wo Tanja Erath und Rick Zabel zusammen als Podcast-Duo das Cape Epic fahren werden. Und da werden wir euch eine Story erzählen.
Oder
Badlands. Kann man das auch zusammenfahren?
Ja, klar. Ich glaube, Patrick Pils und Pascal Unbehauen haben eigentlich als Paar angefangen.
Krass. Das wusste ich gar nicht. Siehst du mal, wieder was dazugelernt. Aber wenn wir als Duo Infernale, so würde ich uns nennen, da auf die Pisten gehen, da kann ich euch aber sagen, da wird es den einen oder anderen Ausraster und den einen oder anderen Lachflash geben. Dafür kann ich garantieren. Das ist die wirkliche Story.
Ja, mit mir hast du ja dann auch deinen Mechaniker dabei.
Ja, mega.
Ich seh das schon kommen, wie ich dir dann deinen Reifen wechsle und du dann irgendeine Story absetzt. Den
Reifen wechseln kriege ich noch hin.
Irgendein Motivational Quote. Mitten in der Wüste.
You have to believe in it.
Ja. Und im Hintergrund sieht man nur so, wie ich mit der Kartusche den Reifen aufpumpe.
Hörst du so, halt die Fresse, Rick, du gehst mir so auf. Ach ja, ey, die Zukunft wird goldig, wie ich sag. Oder wie meine Oma mal gesagt hat, sauer macht lustig.
Das war jetzt auch wieder so ein Motivational Quote. Die Zukunft sauer wird macht goldig. Lustig,
Leute. Die Zukunft wird golden. okay, wir haben das Thema Badlands Gravel besprochen.
Gravel du wolltest, DM. Wir wollten über, oder du hattest kurz angerissen.
Ah ja, genau, Red Bull Hill Chasers,
ja.
Wie war's? Du warst live vor Ort.
Ich war live vor Ort.
Ich finde es halt schwach, wenn man Ex-Profi ist und nicht mal am Rennen teilnimmt.
Ja, genau, habe ich mit Absicht gemacht. Ich habe mir das sehr gut überlegt. Ich war da ja im Juli, glaube ich, habe mir das mal angeschaut. Und da dachte ich mir, nö, also da will ich schnell gar nicht hochfahren, weil es ist sehr unangenehm. Ich glaube, man kommt schon mit so einem Grundlaktatspiegel da an und dann geht es halt am Ende einfach noch 27% hoch. Und die Leute sind da echt ins Ziel gekippt. Es braucht gar keine Auslaufzone, weil man einfach sofort stehen bleibt, sobald man auch nur den Ansatz von Watt vom Pedal nehmen macht. Ja, es war schon sehr eindrücklich, aber es war auf jeden Fall gut organisiert. Es waren richtig viele Leute da. Stimmung war sehr, sehr gut. Und von dem her war es ein schöner Mittag. Vor allem, weil es parallel dazu irgendwie diesen, ich glaube, Kinzigtal irgendwas Tag gab und da war einfach die Bundesstraße gesperrt und es war, ich glaube, die komplette Gegend rund um Gelnhausen, jeder, der ein Fahrrad hatte, war auf dem Fahrrad unterwegs und das war ziemlich cool, muss ich sagen.
Es sah auch wirklich richtig cool aus, also ich habe das über Instagram verfolgt, egal ob das über den Rosa-Account war, aber André war ja auch vor Ort, du warst vor Ort und da muss man sagen, wir haben gerade drüber geredet, das Event hat es geschafft zu entertainen. Also die haben das auch in den Videos rübergebracht. Schaut da mal auf dem Red Bull Germany Account vorbei bei Instagram oder auch bei André Greipel. Der hat gestern auch ein cooles Video gepostet, was auch sehr, sehr gut ankommt. Und das völlig zu Recht, weil er da die Wattwerte und die Steigung mal mit runtergelegt hat, damit man ein Gefühl bekommt, wie steil dieser Berg ist. Und wie viel Watt er fahren muss, einfach nur um seinen Körper da hochzubekommen. Das ist wirklich crazy. Und einfach ein geiler Modus. Du startest unten, musst möglichst schnell diese steile Rampe hochfahren, innerhalb von 2 Minuten oder 2,5, was da irgendwie die Zeit war, die Bestzeit. Das in mehreren Läufen. Und es gab verschiedene Klassen, die gegeneinander gefahren sind. Natürlich Frauen und Männer, aber auch da war nochmal, glaube ich, unterteilt in Gravel Road und auch Mountainbikes. Das waren unterschiedliche Kategorien. Und ich muss sagen, wenn ich mal irgendwann Zeit hätte, da auch live dabei zu sein, egal ob auf dem Rad oder wie du, dann als Zuschauer, muss ich schon sagen, sah cool aus, hätte ich Bock mal dabei zu sein, das sah echt geil aus.
Ja, das Witzige war ja aber auch, dass André sich ja überhaupt nicht fürs Finale qualifizieren wollte. Also wenn man im Finale gefahren ist, dann musste man halt 3 Läufe machen. Also das erste Mal ist, glaube ich, geht es um die Zeit und dann wird man in so Head-to-Head-Läufe nach der Zeit eigentlich eingeordnet und dann qualifizieren sich wieder die 5 Schnellsten. Und André saß dann die ganze Zeit oben und hat gesagt, ah, der sieht schnell aus, der wird mich, weil er war dann an Position 5 und er hatte überhaupt keine Lust. Und ich habe jedes Mal gesagt so, André, ich glaube, du hast einfach keine Ahnung, wie schnell du selber warst, weil er einfach, jedes Mal, wenn er gesagt hat, oh, der sieht schnell aus, dachte ich mir, du sahst halt einfach deutlich schneller aus. Und dann waren es einfach auch so Leute, die dann halt, die auch super schnell waren, aber André war dann halt trotzdem 10 Sekunden schneller. Ja, und dann ist er am Ende als 5. halt wirklich ins Finale gekommen, musste ein 3. Mal da hoch und war nur so semi erfreut.
Ja, aber dabei sein ist alles, war das Motto. Es sah auf jeden Fall nach einem sehr, sehr coolen Event aus.
Ja, es hat auch viel Spaß gemacht, auch wenn die Autofahrt hin und zurück dann doch lang war.
Wo war das? War das nicht im Taunus nur?
Jein, das ist so zwischen Linsengericht und Lieblos. Also tatsächlich. Der Ort Gelnhausen liegt zwischen den Orten Linsengericht und Lieblos.
Ja, also das ist im Taunus, oder nicht?
Ja, es ist so bei Frankfurt, ja.
Ja, dann ist es ja nur 2 Stunden aus Köln.
Zweieinhalb. Weil man halt so...
Gut, Tanja, ist ja nichts.
Ja, aber 2,5 sind dann hin und zurück, sind 5, ne? Wenn du es an einem Tag machst.
Ja, okay, wenn du es an einem Tag machst, ja. Ich muss sagen, wir hätten die Chance gehabt, am letztes Wochenende aufs Materia-Konzert zu gehen in Rostock. Und ich habe so krass Bock gehabt, aber ich habe komplett unterschätzt, wie weit Rostock von Köln weg ist.
Ja, genau. Lustiger Fakt nämlich auch, weil ich dachte mir so, ach krass, meine 5 Stunden. Und dann meinte André, er ist halt gestern irgendwie 12 Stunden gefahren, weil er noch in der Vollsperrung war und dann noch nach Hürth musste. Und ich glaube, wenn du gerade so eingespannt bist wie André und immer überall hin muss, wo Radsport stattfindet, was eigentlich immer südlich ist, dann ist Rostock unfassbar unangenehm.
Ja, es ist einfach sehr weit weg von Köln und auch von gerade Süddeutschland, wie du gesagt hast. Wir haben halt Kinder und dann haben wir uns überlegt, warte mal, so für ein Konzert jetzt nach Rostock fahren. Okay, wir hätten noch Berlin dran gehangen, weil wir auch noch meine Großeltern besucht hätten, die den kleinen Fritz endlich mal kennenlernen wollen. Und dann haben wir das alles so durchgeplant und noch mit Hotelkosten. Und dann, das war ja das Wochenende nach der Deutschlandtour, dass man eigentlich frei hatte. Und dann dachte ich mir auch so, yo, irgendwie Aufwand und Ertrag ist hier gerade nicht so richtig im Pendel oder in der Waage. Und dann mussten wir das schweren, schweren Herzens absagen. Was auch sau bitter war, weil ich eigentlich für Freitagabend hat Borussia Dortmund zu Hause gegen Heidenheim gespielt, da hatte ich Karten gehabt, die habe ich dann abgegeben, weil ich dachte, ich bin in Rostock. Das heißt, dann konnte ich auch nicht zum Spiel gehen.
Da hast du auch nichts verpasst.
Das war ein doppelter Griff ins Klo. Ja gut, klar, 2-2 war, das Ergebnis war nicht gut, aber die Stimmung ist ja trotzdem immer super. Und das dritte war, dass ich eigentlich eine Einladung gehabt hätte nach Sylt, weil in Sylt da war mein Papa auch vor Ort, da hätte ich auch extremst Lust drauf gehabt. Da gab es sowas wie eine Leroika, also vielleicht war es sogar eine Leroika Sylt, aber einfach ein Rad-Event, da war die längste Distanz 100 Kilometer und man musste halt mit alten Stahlrennern und in alter Wollmontur und mit Sturzkappe da über die Insel fahren, und weil ich Sylt sehr mag, von der Landschaft her, wäre ich da gerne mal mitgefahren. Und das ist eigentlich eh so noch so ein Lebenstraum von mir und meinem Papa, dass wir das mal zusammen machen. Und eigentlich hätte ich das Wochenende Zeit gehabt, aber da war es auch so, dass ich dachte, ich habe entweder Rennen oder dieses Materia-Konzert ist da, deswegen hatte ich das auch abgesagt. Und im Endeffekt war ich bei keiner dieser 3 Veranstaltungen, sondern ich war auf dem Stadtfest in Unna. Also das war eigentlich eine Win-Win-Situation für mich, muss ich sagen.
So viel zur Work-Life-Balance.
Ach ja, nee, ich musste ja noch trainieren nebenbei, und also haben wir uns da mal für entspanntes Leben entschieden. Aber ich muss sagen, wir haben Urlaub gebucht, jetzt endlich für Oktober mal Familienurlaub, und da haben wir uns tatsächlich auch für eine Nordseeinsel entschieden. Und eigentlich wollten wir erst irgendwie Schottland, Irland oder irgendwie sowas machen, aber ich muss sagen, wir sind jetzt im letzten Drittel vom Jahr, es war doch schon sehr ein busy Jahr, es war viel los. Von daher mache ich ganz entspannt, und deswegen machen wir auch einen entspannten Runterkommen-Urlaub in Norddeutschland. Werbung! Wir waren letztens mal wieder mit der ganzen Familie im Phantasialand. Und während meine Frau Leonie Achterbahn gefahren ist, habe ich auf unsere 2 Söhne aufgepasst. Es war kurz nach der Deutschlandtour. Wir brauchten mal wieder ein Familienerlebnis und einfach mal einen Tag für uns. Und da fahren wir sowieso immer gerne ins Phantasialand. Wir mögen es sehr da. Und ich bin immer wieder überrascht, was es da auch einfach für eine kulinarische Welt ist. Also im Phantasialand, muss ich wirklich sagen, gibt es Genusserlebnisse, die ich so aus keinem anderen Freizeitpark kenne oder erwarten würde. Während ich mal wieder gewartet habe und Leo Achterbahn gefahren ist, war ich zum Beispiel im Restaurant Cocorico. Da hat man wirklich das Gefühl, man ist in Mexiko. Mit Blick auf Palmen und Wasserfälle habe ich da eine leckere mexikanische Speise genossen. Habe mich ein bisschen gefühlt wie im Urlaub. Aber auch sonst, da gibt's wirklich alles, was euer Herz begehrt. Besonders cool finde ich eigentlich, dass das Phantasialand es geschafft hat, auch auf die jeweiligen Themenwelten die Kulinarik mitzunehmen. Also das heißt, in der mexikanischen Welt, wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es mexikanisches Essen, dann gibt es die asiatische Welt, dann gibt es die afrikanische Welt und dort gibt es dann eben asiatisches oder afrikanisches Essen. Aber allgemein gibt es da eh alles, was euer Herz begehrt. Da gab es leckere Currywurst, Crepes, Waffeln. Ich habe einen guten Kaffee getrunken und war noch in der Patisserie Törtchen und Co. Da gibt es nämlich handgemachte Törtchen und Eclairs. Also auch wenn ihr, so wie ich, wenn die Frau Achterbahn fährt, ab und an mal wartet, könnt ihr euch die Zeit gut vertreiben. Ich habe natürlich ordentlich Kalorien verbrannt bei der Deutschlandtour. Trotzdem musste ich aufpassen, da auch nicht wirklich bei allem schwach zu werden, weil nicht Churritos, wie heißen die? Churros heißen die Dinger, genau. Churros, die man so in Schokolade tunkt. Das gab's auch noch. Pizza. Ja, das ist meine große Schwäche. Aber trotzdem, ich habe es sehr genossen da. Immer wieder ein großes Familienerlebnis. Wir waren 7 Stunden dort, haben den ganzen Tag da verbracht und sind dann wirklich alle dementsprechend sehr kaputt, aber auch sehr glücklich nach Hause gefahren, weil wir wieder mal einen ganz tollen Tag dort hatten. Ich packe euch die Links in die Shownotes, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mal im Phantasialand einen Tag zu verbringen und auch mal das Essen dort zu genießen. Schaut vorbei, Werbung Ende. Die Vuelta findet auch noch statt.
Stimmt.
Ich finde, ich habe nicht viel verfolgt. Das Zeitfahren gestern ein bisschen mir die Ergebnisse angeschaut. Ich muss sagen, es ist doch Wahnsinn, wie oft er neutralisiert ist. Da war wieder Wetterkapriolen hin und her. Aber es ist ja auch erst ein Drittel vorbei. Für mich schickt es sich an, wieder ein sehr spannender GC-Fight zu werden, wie in allen Grand Tours schon dieses Jahr. Mit dem Trio von Jumbo-Visma gegen Remco Evenepoel, der da wirklich überragend dagegen hält. Bin sehr spannend, wie das weitergeht. Aber aus deutscher Sicht muss man natürlich sagen, Lennart Kemner gewinnt eine Vuelta-Etappe und holt damit das Grand Tour-Etappentriple. Hat jetzt in allen 3 Grand Tours eine Etappe gewonnen und bestätigt für mich da auch einfach mal wieder, dass Lenny einfach ja der beste deutsche Radprofi ist, den wir zurzeit haben.
Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mich so richtig dieser Vuelta-Modus schon wieder ereilt hat. Ich war ja so die ersten Tage noch so halbwegs dabei und jetzt war es einfach so, ja, ich habe kurz bei Pro Cycling Stats reingeguckt und mir das Ergebnis angeschaut, aber das war so ungefähr meine Vuelta-Wahrnehmung. Einfach auch.
Ich habe es ja gerade dann für dich zusammengefasst.
Ja, aber es ist halt auch so, ich weiß nicht, man macht den Fernseher an und jedes Mal bei der Tour, es ist einfach so optisch einladend. Und ich finde, die Vuelta ist optisch nie einladend.
Also, die ist ausladend. Optisch genau. Ausladend.
Ja, man macht den Fernseher an und dann sieht man da so einen braunen Berg. Also irgendwie so alles, was man in Spanien im August, September fahren kann, sieht halt irgendwie karg aus. Braun. Und dann so dieses rote Leader-Jersey finde ich jetzt auch schon nicht anspruchsvoll, weiß ich nicht. Oder nicht anspruchsvoll, sondern ansprechend. Aber
die sagen mal, das ist lila im Fernsehen.
Lila?
Das ist doch rot. Naja, für mich ist es auch rot, aber mir wird immer gesagt, wenn ich Eurosport schaue, wird immer gesagt, das lila Führungstrikot. Denke ich mir so, hä, das ist doch rot.
Also für mich ist es rot, deshalb wechselt ja auch Akea seine Teamtrikots von rot nach gelb, oder?
Für mich ist es auch rot. Mir ist nur aufgefallen, dass jetzt das Tour de France Sprint-Trikot dieselbe Farbe hat wie das Vuelta-Sprint-Trikot.
Ja.
Es ist einfach 1:1 dasselbe Trikot, was ein Riesen-Fail nochmal ist. Also das macht, das ist unseren Hate aus die Veränderung bei der Tour aufs grüne Trikot. Die Wut ist jetzt nochmal gestiegen, als ich gesehen habe, dass das Vuelta-Sprint-Trikot einfach gleich aussieht. Ich mir dann dachte, ah, okay, also das kann man jetzt wirklich nicht auf eine Ebene stellen.
Das stimmt allerdings. Andererseits, Grand Tour ist Grand Tour, ne?
Naja.
Parallel
naja.
Läuft aber auch noch die...
Tour ist die Tour.
Ja, das stimmt.
Und die Giro ist der Giro.
Die Simac Ladies Tour ist auch gestartet und mit einem Prolog, den Charlotte Kohl, die ihre gute Form von diesem Jahr wieder bestätigt, gewonnen hat. Und heute hat Elisa Balsamo den Sprint gewonnen gegen...
Balsamico.
Genau, gegen Lorena Wiebes auf Platz 2 und hat damit so ein bisschen die... es war ja keine schlechte Saison, sie hat super gestartet, aber dann hatte sie, glaube ich, einen schweren Sturz bei der Tour und hat sich jetzt davon so langsam erholt und hat jetzt wieder einen Sieg und ihre Stärke im Sprint gezeigt. Deshalb bleibt auch weiter spannend. Also ich glaube, insgesamt sind es auch 6 Etappen und es ist ja mittlerweile auch ein World-Tour-Rennen. Das wird, glaube ich,
das Abschiedsrennen von Annemiek van Vleuten, ne? Also in 4 Tagen hat Annemiek van Vleuten ihre Karriere beendet.
Ja.
Da geht auf jeden Fall eine sehr, sehr große des Frauenradsports. Bin mal gespannt, was die danach so macht. Ich habe aber noch eine Frage an dich beim Thema Frauenradsport, weil ich das irgendwie überhaupt nicht gecheckt habe. Dein altes Team, Education First.
Ja.
Ich habe erst die News gelesen, dass das Team Education First, das hieß ja dann noch irgendwie Silicon Bank Valley, CVT, keine Ahnung.
Silicon Valley Bank, ja.
Das wird aufgelöst, hört auf.
Ja.
Und ungefähr eine Woche später habe ich dann geschrieben, dass unter anderem Allison Jackson und 2, 3 andere Fahrerinnen jetzt für das neue Team Education First unterschrieben haben. Und dann war ich so, I don't get it. Also das muss man mir mal bitte erklären.
Genau, es gab ja eigentlich ehemals TIPCO, das dann mit EF sozusagen so einen Merger gemacht hat und dann das Frauenteam von EF war. Also mit Zusatzsponsor EF war TIPCO Silicon Valley Bank das Frauenteam von EF, aber trotzdem losgelöst mit eigenem Management, mit eigenen sportlichen Leitern und so weiter. Und wir hatten zwar schon so eine Überschneidung mit den Männern, also wir waren ja dann auch einmal kurz für ein Shooting im Trainingslager und mit denen, aber grundsätzlich war das halt sehr separiert voneinander. Und jetzt ist ja Silicon Valley Bank aus bekannten Ursachen ausgestiegen. Ich glaube, TIPCO ist auch ausgestiegen. Und damit ist das Team TIPCO Silicon Valley Bank beziehungsweise die Geldgeber von der Seite raus. Und es gibt ja eigentlich nur noch EF. Und dann hat, glaube ich, EF einfach gesagt, okay, dann machen wir einfach unser eigenes Ding und unser eigenes Team. Und Linda, sozusagen die Teambesitzerin oder Managerin von TIPCO Silicon Valley Bank, ist jetzt sozusagen, hat sich zurückgezogen und EF hat das eigene Frauenteam für nächstes Jahr dann.
Okay, danke für diese Aufbröselung, weil das war irgendwie, wenn man da jetzt nicht drin ist oder von außen, war das ein bisschen schwer zu verstehen. Aber ja, so macht das Sinn. Aber ich war immer nur verwirrt, weil für mich war das dasselbe Team und das war so ein bisschen so wie, als wenn, also aus meiner Sicht war das, Israel Pirmatek wird aufgelöst. Hey, Rick Zabel hat jetzt nächstes Jahr bei Israel Pirmatek unterschrieben. Da dachte ich so, hä?
Ja, ja.
Haben wir nicht vor 3 Tagen erst ihre Auflösung bekannt gegeben und jetzt unterschreiben die da wieder? Aber dann ist ja der ganze Haiopai da drumherum oder egal. Das Wichtigste ist, dass das Team im Endeffekt weiter bestehen bleibt.
Genau, und was ich noch krass fand, dass Zoe Backstedt ja jetzt offiziell bekannt gegeben hat, dass sie zu Canyon SRAM wechselt, was jetzt auch keine krasse Überraschung war. Zum einen ist sie eine starke Fahrerin, dann ist Canyon ja trotzdem sehr stark vertreten auf dem Crossmarkt und sie ja einfach eine starke Crosserin. Und ihr Papa ist ja auch sportlicher Leiter da, Magnus Backstedt. Aber was mich dann überrascht hat, als ich sie dann direkt im Line-Up jetzt für die Simac Ladies Tour gesehen habe, also ich dachte erst, dass sie in der nächsten Saison wechselt, aber tatsächlich war das jetzt so ein Mid-Season-Transfer und sie macht dann auch schon die Cross-Saison für Canyon SRAM und ich glaube, damit ist Canyon SRAM dann zum ersten Mal auch wirklich im Cross-Sport vertreten.
Ja, schau mal. Und da neues Bahnrad hat Canyon auch gemacht, habe ich gesehen.
Genau.
Also
ja, auch erfolgreich. Also ja. Zumindest.
Obwohl das sehr nach dem Lotus aussieht, wie ich finde.
Mm, ja. Aber also
wenn die ein Patent haben, ich würde mir das Canyon Bike vielleicht mal anschauen.
Aber das ist ja irgendwie grundsätzlich so. Also ich habe das Gefühl, als zum Beispiel die BMC Time Machine rauskam, dann sah auf einmal jedes Zeitfahrrad so ein bisschen aus wie das BMC. Und dann hat sich's wieder so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Ja. Und jetzt ähnlich ist es jetzt auch mit dem Lotus, weil der Lookrahmen sieht ja auch ungefähr so aus und hat ja jetzt auch.
Ja, da hast du recht.
Ja.
Mir ist es aufgefallen, zum Beispiel damals, als du in die Profiszene kamst, dass dann auf einmal auch ganz viele so deinen Style kopiert haben, wie du aufs Rad sitzt im Frauenradsport und mit dem Zopf so und die Brille. Da war das ähnlich. Es war ein ähnlicher Effekt. So. Also viele Jahre galt es als der E-Rad-Effekt.
Genau, der E-Rad-Effekt. Man sieht auch, dass ich immer, weil sich ja viele über meine, ich mache mich ja über deine invertierten Ellbogen da lustig, dass die immer so nach innen sind. Und ich war ja immer das Gegenteil, ich saß ja wie so ein Gorilla auf dem Fahrrad. Aber es macht mich.
Du erinnerst mich auf dem Fahrrad wie so ein Truck-Driver. So, ich stelle mir so, wie du auf dem Rad sitzt, stelle ich mir jemanden vor, der so ein Trucker-Fahrer. So sitzt er auf dem Rad. So eine richtige Kanonenkugel. So, puff.
Ja, aber das Schöne ist, dass Ricarda Bauernfeind ja auch so auf dem Fahrrad sitzt. Das freut mich dann immer.
Ja, ja, die hat auch den E-Rad-Effekt kopiert, klar.
Ja, klar.
Klar. Aber mit den Ellbogen, da gebe ich dir recht, ich sehe das immer im Nachhinein erst auf Fotos. Ich merke das, in dem Moment, wo ich das mache, merke ich das nicht.
Ja, ja, ich merke ja auch nicht, dass ich dann so mache, wie ein Affe.
Man nimmt einfach die Körperhaltung an, die man halt annimmt.
Ich muss aber auch sagen, toi, 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 jetzt seit ich wirklich zum ersten Mal wieder bestimmen kann, was für einen Lenker ich fahre, wie ich mein Fahrrad genau einstellen möchte, sitze ich auch deutlich besser auf dem Fahrrad. Also ich sitze jetzt gerade so gut auf dem Fahrrad, wie ich es während meiner Profikarriere nie tat.
So nämlich.
Ja.
Look pro, go slow ist jetzt dein Motto, wie vom Schwalbes Suppless Club. Ich würde gerne noch zwei Dinge empfehlen. Und zwar einmal hat mir der liebe Sebastian Tabrogge ein Buch zugeschickt. Schon vor einer Weile, und ich hatte jetzt endlich mal Zeit, mir das in Ruhe anzuschauen und will das der Radsport-Community hier wirklich empfehlen. Ich würde gerne noch die Widmung vorlesen, weil die sehr nett ist und mich auch abholt. Er hat geschrieben: Lieber Rick, im Leben muss man manchmal mutig sein, alte Dinge ablegen und mit neuen beginnen. Ich habe 2021 meinen Job bei Sky aufgegeben, um dieses Buch zu schreiben, das hoffentlich nicht das letzte sein wird. Das ist mein Plan B. Ich hoffe, dass es dir gefällt und vielleicht schafft es On the White in deinen Podcast Plan Z. Es würde mich riesig freuen. Mitte Juli kommt das Buch in den Handel. Also jetzt ist es schon ein paar Wochen auf dem Markt. Danke für deinen Support. Beste Grüße aus, keine Ahnung, was da steht, Münster, Minden, Sebastian.
Irgendwas mit M.
Auf jeden Fall, das Buch Sebastian, das Sebastian geschrieben hat, The White Southern Germany by Bike von Sebastian Tabrogge, ist für mich auf jeden Fall ja eine Empfehlung. Ist ein exklusiver Fahrradguide zum Träumen und Nachfahren quer durch den Süden Deutschlands. Allein in der Natur, meditatives Pedalieren, Wind spüren und Natur erfahren, gedankenfreien Lauf lassen, das macht was mit einem. Man wird gelassener. Die Erfahrung, wozu Körper und Kopf imstande sind und vor allem sich selbst zu vertrauen, das macht demütig. Bikepacking schenkt einem viel. Das ist die Notiz hinten auf dem Buch und genau das gibt das Buch auch wieder. Also das ist meine erste Empfehlung, die ich euch noch gerne aussprechen würde.
Ja, Sebastian, finde ich natürlich enttäuschend, dass du Rick dieses Buch zukommen lässt und nicht mir als Schwaben, wie man durch den Süden fährt. Aber
ja, du kennst dich ja schon aus. Ich bin ja noch gar nicht da.
So ist es halt. Da,
ja. Ja gut, aber dafür bekommst du ja auch voll viele Dinge, die ich nicht bekomme.
Ja?
Zum Beispiel Hate. Ha, zack. Boah, der kam unerwartet, ey.
Der kam unerwartet. Aber richtig cool. Ich hatte jetzt gerade eine Patientin, die aus Baden-Württemberg kam. Und es war so schön, weil ich einfach mal wieder schwäbeln konnte auf der Arbeit. Und sowas sagen konnte wie, ich will sie nicht bloggen. Das hat mir sehr gefehlt und das habe ich heute sehr genossen, dass ich einfach mal breit schwäbisch mit einer Patientin sprechen konnte.
Hast du eigentlich am 11.11. Dienst?
Was ist denn das für ein Wochentag?
Samstag.
Ich hab den Novemberplan tatsächlich schon und ich glaube nicht, dass ich Dienst habe.
Boah, wir könnten zusammen Karneval feiern.
Ja, könnten wir tatsächlich.
Boah, das wäre mal was. Ja, bei mir kommen
du bist ganz ja sogar viele in der Freunde Off-Season, vorbei. Ne?
Ja, ich bin in der Off-Season. Aber an dem Tag bin ich aber sowas von in der On-Season, das kannst du aber wissen.
Warte, ich gucke. Ja, ich habe frei. Tatsache.
Geil. Tanja, vielleicht sehen wir uns ja am 11.11. verkleidet. Du ja, als Mad Eagle.
Wenn du mich mal zur Abwechslung einlädst, dann bin ich dabei.
Ja, natürlich. Das ist ja so ein Insider, dass wenn ich mit Tanja unterwegs bin, muss ja generell Tanja einladen.
Ja?
Ja, so? weil ich dir das aberziehen will, so dieses Schwäbische. Weißt du, ich erziehe dir das ab, indem du musst immer bezahlen.
Nee, das finde ich ja tatsächlich, das ist ja das, was mir am Geld verdienen am meisten Spaß macht.
Zu sparen.
Dass ich jetzt einfach so, also für mich war es ja jahrelang so, dass ich Leute nicht einladen konnte, weil ich einfach das Geld nicht hatte, um Leute einzuladen. Und ich habe dann schon immer so Schweißausbrüche bekommen, wenn Leute so mit Runden angefangen haben, weil ich mir dachte, ich kann nicht eine Runde für 6 Leute bezahlen, das Geld habe ich einfach nicht. Und jetzt diese Entspannung zu haben, zu sagen, ich bezahle und ich kann auch sagen, okay, das tut mir jetzt gerade nicht so weh, dass ich sagen muss, okay, ich brauche die 2,30 Euro wieder zurück. Das finde ich das Schönste am Geld verdienen.
Es sei dir gegönnt.
Ja, ne?
Ich sage immer leben und leben lassen, weißt du? Mal gibt man aus, mal wird man mal wird einem was ausgegeben. Das Leben ist ein Kreislauf.
So ist es.
Das ist ein motivational Quote von mir. Das Leben ist ein Kreislauf. Nee, aber ernsthaft, also das Problem ist immer, Leute, die keine Ironie verstehen, die verstehen auch meine ironischen Sprüche nicht. Und dann kriege ich immer, wenn ich zum Beispiel sage, dass du mich einlädst, das verstehen die wieder nicht, dass das einfach nur ironisch war. Und dann kriege ich immer wieder irgendwelche Sprüche immer. Deswegen muss ich das jetzt mal aufklären. Für Leute, die keine Ironie verstehen, es war ein Spaß.
Ja, aber man muss auch sagen, deine Art, Ironie anzuwenden, ist manchmal auch sehr unkonventionell. Also du benutzt Ironie manchmal, ich würde sagen, sehr trocken. Und
ja,
damit irritierst du Leute, vor allem, weil du auch diese Ironie nutzt, unabhängig davon, ob man dich kennt oder nicht. Und was dir vielleicht auch schon Menschen gesagt haben, via WhatsApp funktioniert Ironie ganz oft nicht.
Ja, bei vielen Menschen schon.
Ja, vielleicht lügen dir aber auch viele Menschen einfach was vor.
Es ist ein Thema für sich.
Ja, es ist ein Thema für sich.
Ich habe noch eine Empfehlung für euch. Und das ist, wollte ich auch schon, steht seit Ewigkeiten auf meinem Notizzettel. Jetzt kann ich es endlich mal davon streichen, weil ich es euch dann genannt habe. Es gibt das neue War-Trikot. Das ist sehr, sehr schön geworden. Es ist auch in Kombination mit deinem Partner Wisen. Von daher würde ich sagen, wir packen mal ein Link in die Shownotes, also wer das neue Rohr-Trikot richtig Bock darauf hat, schaut euch das mal an. Ich finde, es ist sehr gelungen.
Und wo? Wo kriegt man es? Bei welcher Marke?
Da von deinem Partner.
Ja, wie heißt der?
Wie Horizon, der Horizont auf Englisch, aber ohne Ho vorne, H-O.
Wie Horizon ohne Ho, gut. Aber das ist auch geklärt.
Ohne Ho ist auch gut, ne? Ach ja. Tanja, letzte Abschlussfrage. Was machen die Basketballer? Holen die den Titel?
Ja.
Ich glaube auch. Ich glaube, die machen das dieses Jahr. Ich glaube, unsere Basketballer werden Weltmeister.
Ja.
Ich habe Arne schon geschrieben, ob er mir ein Trikot besorgen kann.
Ja.
Und du? Bist du auch großer Basketball-Fan?
Ja.
Das
Einzige, was ich über Basketball weiß, ist Sternschritt.
Was?
Sternschritt.
Das kenne ich nicht.
Ja, man kann ja, man darf doch irgendwie, es gibt doch so, da sind doch so krasse Schrittregeln und mit Schrittfehlern und sowas. Aber man kann ja sozusagen um seine eigene Achse rotieren, wenn der eine Fuß stehen bleibt. Und das nennt sich Sternschritt, wenn man sich so außenrum dreht. Oder nicht?
Ich habe keine Ahnung. Die einzigen Regeln, die ich kenne, sind: jeder fährt auf eigene Rechnung und Gefahr und die Hände bleiben am Lenker.
Die sind aber nicht vom Basketball.
Nee, die sind vom Radsport. Wir sind ja Radsport-Podcast.
Ja, Entschuldigung.
Hast du noch Themen? Kann ich jetzt Mittagsschlaf machen oder haben wir noch Themen?
Also ich habe an sich keine Themen mehr.
Ja, super, dann haben wir es doch schon wieder. Haben wir ja schon wieder eine. Doch, wir haben noch ein Riesenthema. Falls ihr euch wundert, warum die dritte Parallelweltenfolge hintereinander erscheint.
Stimmt.
Die liebe Tanja und ich, wir haben mal uns ganz genau die Zahlen angeschaut und wir haben herausgefunden, dass der Großteil von euch ein bisschen mehr bei den Parallelfolgen reinseppt als bei den Gastfolgen. Und ihr habt ja auch gemerkt, dass ich eine Familie habe und Tanja hat auch einen sehr stressigen Job als Ärztin. Und es ist dann doch oft einfacher, wenn wir zwei einfach nur aufnehmen und unseren Lava-Podcast hier machen, anstatt viele Gastfolgen noch mit reinzuschieben. Deswegen haben wir uns überlegt, warum machen wir nicht einfach Parallelwelten-Podcast zur Regel und Gastfolgen zur Ausnahme? Also es wird sicherlich immer ab und an mal wieder noch eine Gastfolge geben, vielleicht mal zusammen. Oder einer von uns beiden macht eine Gastfolge, so wie ich halt dann bald dann ein Badlands-Special mache. Aber die Regel wird sein, dass wir zwei Parallelwelten-Podcasts machen und wir zwei einfach quatschen über das, was so passiert. Und es ist dann doch, wie du auch gesagt hast, sehr erstaunlich, auch wenn man in einem Wochenrhythmus aufnimmt, wie viel man sich doch immer zu erzählen hat.
Facts.
Willst du dazu noch was sagen?
Nee, ich fand es tatsächlich, ich habe halt auch gemerkt, klar, meine Wochen sind jetzt doch irgendwie ganz gut durchgetaktet, und auch wenn ich dann halt ab und zu doch noch aufs Rad möchte und die gerade jetzt für uns ist ja manchmal schon schwierig, einen Termin zu finden, deines Mittagsschlafs wegen, und da habe ich halt auch gemerkt, mit Gästen kann ich dann halt sagen, irgendwie so, ja, ich könnte dann und dann und vielleicht noch da, und es ist dann immer sehr konkret und wenig flexibel. Und dann ist es manchmal wirklich schwierig, einen Termin zu finden. Und dann eben noch kommt noch Vorbereitung dazu, weil man will ja dann auch vieles über den Gast schon mal wissen und also sich vorbereiten, in welche Richtung soll es gehen, was ist so mein Ziel, welche Infos will ich von dem Gast wissen und in welche Richtung soll das ganze Gespräch auch gehen. Und da habe ich halt einfach gemerkt, dass das manchmal dann eher mich zu sehr stresst und einfach zu viel Planung dann noch drumrum ist und es einfach deutlich angenehmer ist mit den Parallelweltenfolgen, weil zurück kann ich halt auch einfach sagen, nee, 16:30, du musst wach bleiben.
Ich finde es gut, dass wir uns öfter sehen, weil ich finde, das ist eine sehr gute Kombo. Du verstehst meine Ironie zumindest und oder zumindest des Öfteren. Und nee, du bist ein, glaube ich, gutes Duo. Das Duo Infernale, wie ich gerade schon gesagt habe. Von daher freut mich das, dass wir jetzt einfach einen Laber-Podcast Radsportmäßig machen oft. Und es nimmt uns ja niemand weg, Gastfolgen zu machen, wenn wir auf Leute Bock haben, die hier einzuladen. Laden wir die einfach ein, gut ist. Deswegen muss man es auch nicht überkompliziert machen. Ich habe mal den Hilko gefragt, der auch unser Radio-Tour. Es gibt übrigens noch Tickets für den Live-Podcast in Frankfurt. Wer da noch Bock hat, vorbeizukommen, das wird legendär. Der da das Cover gemacht hat, den habe ich gefragt, ob der uns vielleicht auch mal ein neues Podcast-Cover zusammenschustert, weil unseres ist ja jetzt auch ein bisschen in die Tage schon wieder gekommen. Und jetzt gerade zu dem Anlass, dass wir öfter Parallelwelten aufnehmen, glaube ich, ist das auch, wird das gut passen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich rede immer sehr gerne mit dir und das ist echt sehr, sehr cool, dass wir diesen Podcast hier zusammen haben. Und mehr habe ich nicht zu sagen, weil es hat gerade zweimal geklingelt. Ihr habt gehört, da hört ihr schon meinen Sohnemann. Die Familie kommt vom Turnen. Ich muss jetzt langsam aufhören mit Podcast aufnehmen. Hallo Oskar. Und ich wollte dich nur noch fragen zum Abschluss, wie wollen wir die Folge nennen? Ich hätte Duo Infernale, ich hätte Sauer macht lustig, ich hätte den E-Rad-Effekt, ich hätte Schmerzrunde.
Schmerzrunde finde ich gut.
Schmerzrunde?
Ja.
Dann nennen wir den Podcast Schmerzrunde.
Oskar sieht auch so richtig begeistert aus. Hallo Oskar.
Sag mal was, Oskar. Wo wart ihr?
Nein.
Hast du keine Lust zu reden? Nicht?
Ich glaube, Oskar ist nur neidisch auf mein T-Shirt.
Ich bin Mama Leonie, ne?
Mein Papa Dick.
Richtig, Papa Rick bin ich. Also Leute, ich muss jetzt Papa sein. Ciao, ciao.
Und ich gegravelt. Tschüss.